Guten Morgen, Jenny hier. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid gut durch die letzte Woche gekommen, durch das Wochenende. Hattet einen wunderschönen Start in die Woche, in den Montag. Dass es euch gesundheitlich gut geht, dass es euren Liebsten gesundheitlich gut geht. Dass ihr nicht Opfer von Rassismus werdet, und zwar jeden Tag. Ich habe mich auf diese heutige Folge mit zwei Themen vorbereitet und ich werde auch dabei bleiben. Ich finde, dass solche terroristischen Anschläge, wie sie in Hanau passiert sind, nicht durch jemanden wie mich aufgearbeitet werden sollten. Also jemanden, der ziemlich weiß und ziemlich nicht rassistisch verfolgt ist. Jemanden, der nicht permanent im alltäglichen Leben davon betroffen ist. Es gibt Stimmen, auch in der Podcast-Landschaft, die davon ganz anders betroffen sind, die das ganz anders aufarbeiten können als ich. Ein Podcast, den ich hier dezidiert nennen möchte, ist, ich möchte nicht, dass ich den falsch nenne, der Podcast heißt Kanakische Welle. Und ich finde, ihr solltet den beiden mehr zuhören als mir, wenn es um Alltagsrassismus, Rassismus in der Gesellschaft generell geht. Und ich stelle den Podcast in die Shownotes. Also falls ihr ihn noch nicht kennt, unbedingt hören. Ich glaube, sie beschäftigen sich auch in der aktuellen Folge mit dem Thema, was in Hanau passiert ist und was das bedeutet. Und so generell ist Rassismus, Alltagsrassismus in diesem Podcast ein wiederkehrendes Thema. Aus nachvollziehbaren Gründen. Ich persönlich habe dann so generell auch eine Ansicht, und diese Ansicht kam, glaube ich, in diesem Podcast hier generell schon durch, bezüglich dem Kampf gegen Rassismus, gegen Rechtsterrorismus und gegen rechtsradikale Rechtspopulisten generell. Ich finde, das sollte man auf mehreren Ebenen führen. Und der Kern davon ist halt die soziale Ungleichheit. Die ganzen warmen Worte, die jetzt auch auf dem Karneval gesprochen werden, sind schön, moralisch richtig, aber am Ende des Tages halt warme Worte, wenn daraus nichts passiert. Was ich jetzt auch bei Twitter gesehen habe, was ich geteilt habe, zum Beispiel, wie man mit dem Thema öffentliche Sicherheit umgeht in Sachsen, wo es so eine Art Sicherheitswacht gibt, die ehrenamtlich ist, schlecht bezahlt, wenn überhaupt. Man kann sagen, ja, das ist ein Problem im Osten, ist es aber nicht. Solche Konstrukte gibt es auch in Bayern, auch in Bavü, auch in Hessen, und damit ist es ein Problem aller Parteien. Wenn man alltäglichen Rassismus bekämpfen will, wenn man eine Polizei haben will, die nicht rassistisch ist, sollte man auch hier darauf achten, dass man das erstmal als staatliche Aufgabe sieht. Keine Ehrenamtlichen nimmt, um Polizeistreife zu gehen. Ihnen 5 Wochen gibt, um eine Ausbildung zu machen und sie dann auf die Bevölkerung loszulassen. Ich zweifle nicht an den ehrbaren Motiven mancher Frauen und Männer, die dabei mitmachen. Ich aber lehne das grundsätzlich ab. Hoheitliche Aufgaben des Staates, und dazu gehört vor allem innere Sicherheit, gehören nicht in die Hände von Ehrenamtlichen und Zivilisten. Das gehört in die Hände des Staates. Der hat seine Leute gut auszubilden, gut zu bezahlen und darauf zu achten, dass die Menschen, die er auch angestellt hat, verbeamtet hat, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und allen Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes dienen. Und auch den Menschen, die sich auf ihren Schutz verlassen. Und das sind nicht zwangsweise alle Staatsbürger, sondern alle Menschen, die sich in diesem Land befinden. Und dann ist das auch ein Appell an die Grünen, an die CDU, an die CSU, an die SPD, an die Linke. Solche Konstrukte, die sie bisher auch selber zugelassen und ignoriert und gefördert haben, abzuschaffen. Und dafür zu sorgen, dass das aufhört. Weil diese Konstrukte gerade für Rechtspopulisten ein wunderbarer Nährboden sind. Früher oder später wird sich da ein AfDler finden, der das ehrenamtlich macht. Und dann werden die Leute vor Ort, in den Kommunen, da wo diese Sicherheitswächter dann Streife gehen, diese Ehrenamtlichen. Die werden sich an diese Leute wenden und nicht mehr den Staat als Schutz wahrnehmen, sondern diese Rechtspopulisten. Es ist ein Nährboden, wirklich ein Nährboden für all das, was wir hier sehen. Diese Konstrukte sind, wie Frank mir freundlicherweise auf Twitter gewahr gemacht hat, was ich nicht wusste, weil ich es grundsätzlich für einen Skandal halte, dass das überhaupt existiert. Diese Konstrukte sind schon ein paar Jahrzehnte alt. Das macht man einfach so, weil der Staat auf der schwarzen Null beharrt, auch auf Landesebene, und damit wirklich diesen Nährboden gegeben hat für all das, was in Hanau passiert ist und was in Zukunft passieren wird. Das alles hat nicht erst mit der AfD angefangen und es wird auch nicht mit der AfD aufhören. Grundsätzlich möchte ich zum AfD-Verbot auch sagen, das muss auf dem Boden des Rechtsstaates natürlich dann ablaufen. Das heißt, vom Verfassungsschutz beobachten, entsprechende rechtsstaatliche Mittel einsetzen, entsprechend auch Beweismittel sammeln, dann vom Bundesverfassungsgericht seinen Fall entsprechend auch vorbringen und begründen, wieso eine Partei verboten werden muss. Weil wir dürfen nicht vergessen, es ist wirklich ein erheblicher Eingriff in die Demokratie. Das muss alles richtig ablaufen. Und das muss auch der Bevölkerung und den Wählerinnen und Wählern der AfD und ihren Anhängern klargemacht werden, dass es hier nicht um irgendeine Hexenjagd geht, sondern dass es um den Schutz der Demokratie geht. Weil sonst, auch dieses Argument kann man ablehnen, aber es ist viel Wahres dran, sonst gehen diese Leute in den Untergrund oder gründen eine neue Partei. Das Problem wird jedenfalls nicht verschwinden. Das Problem ist generell auch im Bereich Soziales und Ungleichheit zu sehen. Wir haben hier sowohl auf Ebene der CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP es mit Parteien zu tun, mit Politikerinnen und Politikern, nicht alle, aber definitiv ein paar, die seit Jahrzehnten, und es gibt unendlich viele Belege davon, sowohl gegen Hartz-IV-Empfänger als auch Migranten, Asylbewerber, permanent gehetzt haben, in ihren eigenen Worten und den Boden bereitet haben. 2015 ist die AfD halt auf dieses Thema aufgesprungen, weil das die anderen Parteien nicht mehr so richtig für sich genommen haben. Aber im Endeffekt gibt es auch in den anderen Parteien immer mal wieder Leute, die sich entsprechend geäußert haben. Und nein, ich meine da nicht nur Thilo Sarrazin in der SPD. Wer Menschen entmenschlicht, aufgrund der Tatsache, dass sie sozial zurückgeblieben sind, aufgrund der Politik, die betrieben wird von allen Parteien, oder aufgrund der Tatsache, dass sie hier Schutz suchen. Und ich habe ja in der letzten Folge Paul und David zu Gast gehabt, die gerade aus Serbien zurückgekommen sind, in ein Land, in dem wir jetzt nach Jahrzehnten Menschen abschieben, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, die sich als Deutsche fühlen, die einen rheinländischen Akzent haben und Dialekt und jetzt in Serbien stehen und nach ein paar Jahren ein bisschen Serbisch können, aber die da einfach hin abgeschoben wurden. Darum kümmert sich leider auch keiner auf Bundesebene. Ich will sagen, es ist sehr schön, dass man dieses Thema Rechtsterrorismus aufgreift. Aber auch nach dem NSU-Vorfall habe ich nicht gesehen, dass die Kernprobleme angegangen wären. Ja, in Thüringen hat man das Thema Verfassungsschutz richtig angegangen. Aber auf Bundesebene, was hat man denn getan gegen die ganze Ungleichheit im Land? Diese Spaltung in unserer Gesellschaft, die hat sich schon länger entwickelt. Und sowohl die Parteien links als auch rechts in unserer politischen Welt haben jahrelang immer anderen die Schuld gegeben für die Zustände im Land. Immer hat man gesagt, die anderen sind schuld. Immer wenn es Forderungen nach mehr Gerechtigkeit gab oder Abschaffung von Hartz IV, dann hat man immer ein anderes Thema gefunden, um davon abzulenken. Und das Lieblingsthema war die Fremden. Es sind immer Fremde. Also Ich weiß, das ist auch nicht sehr beliebt. Aber wenn man diese Chance jetzt nicht ergreift, sondern nur sagt, wir müssen aufpassen, welche Worte wir wählen und die AfD verbieten. Und dann denkt man, dass damit alle Probleme erledigt sind. Dass die Spaltung der Gesellschaft aufhört. Dass die Mitte der Gesellschaft sich moralisch schon entsprechend verhalten wird, wenn man nur auf die Sprache aufpasst. Verkennt man einiges. Das wird vermutlich zutreffen für die Menschen, die so und so jetzt schon vor allem Grün und SPD und Linke wählen. Aber das ist halt nicht die gesamte Gesellschaft. Also wenn man diese Spaltung überwinden will, wenn man tatsächlich Leute davon überzeugen will, dass ihre Wut nicht gelöst ist oder dass sie nicht verschwindet, wenn man die AfD wählt, dann sollte man wirklich sich um die Probleme kümmern, die im Kern diese Wut hervorgerufen haben. Und ja, wenn man solche Sachen wie sozialen Wohnungsbau in Städten vorantreibt, hilft man tatsächlich nicht nur einheimischen Weißen, sondern vor allem auch Menschen, die in dritter Generation in Deutschland leben, Deutsche sind, aber nicht unbedingt den Namen Helmut Schmidt tragen und deswegen gesellschaftlich auch mit entsprechenden Problemen konfrontiert sind, und zwar im alltäglichen Leben. Und NOVABO, also Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken waren ja zur Wahl. Es gibt ja die entsprechenden Reden, das wurde ja alles im Aufwachen-Podcast auch aufgearbeitet. Warum nehmt ihr nicht dieses Thema sozialer Wohnungsbau und sagt, liebe Migrantinnen und Migranten, die ihr jetzt in zweiter, dritter Generation in Deutschland seid und immer noch rassistisch verfolgt seid, und zwar im alltäglichen Leben, wir kümmern uns auch um euch. Hier bei der SPD habt ihr ein Ohr. Hier habt ihr Lösungsansätze, wie wir das verbessern können, wie wir als Gesellschaft komplett insgesamt vorankommen können. Wir haben jetzt die Wahl in Hamburg. Auch das ist hier heute eigentlich ein Hauptthema. Auch in Hamburg, und es hängt so viel miteinander zusammen, wenn man in Hamburg auf 47 Millionen Steuerrückzahlung verzichtet, aus mehreren Gründen. Und ja, die Begründung der SPD vor allem ist, wir hatten halt Angst, dass wir vor Gericht verlieren. Das ist keine Begründung für mich als Steuermitarbeiterin. Ja, sorry, das ist absolute Schlamperei. Was kann man denn mit 47 Millionen machen? Man kann vor allem sozialen Wohnungsbau vorantreiben. Man kann so viel in einer Stadt machen, in der jeder Fünfte von Armut bedroht ist, während man gleichzeitig 42.000 Millionäre in der Stadt hat. Also das Ergebnis von den letzten 20 Jahren, sowohl der SPD-Regierung auf Bundesebene als auch der CDU-Regierung auf Bundesebene, der überbordenden großen Koalition, ist eine zutiefst gespaltene Gesellschaft, die dazu geführt hat, dass sich vor allem die Ränder mobilisieren. Dazu kommt 2008 die Finanzkrise, die Rettung der Banken und die sich immer größer anstauende Wut der Bevölkerung. Und die Lösung kann nicht sein, wie ich es teilweise gelesen habe auf Twitter von irgendwelchen Politikwissenschaftlern. Wir müssen jetzt dazu kommen, die Nichtwähler, die jetzt zur AfD gegangen sind, wieder zu demobilisieren. Ja, das ist die Lösung. Das wird die Lösung sein von Rassismus und einer gespaltenen Gesellschaft. Leute, so geht das einfach nicht. Wer die Spaltung der Gesellschaft überwinden will, wer gegen Rassismus vorgehen will, der muss erstmal dieses ganze Thema schwarze Null über den Haufen werfen. Und dann müssen wir was tun. Und zwar in den Kommunen. Da muss investiert werden, investiert werden, investiert werden. Und ich meine nicht nur in den Bau von Straßen, sondern auch in Köpfe. Da muss investiert werden in Demokratieprogramme, in Programme, bei denen Menschen zusammengebracht werden, der verschiedenen sozialen Strukturen, aber auch, ja, Menschen, die Migrationshintergrund haben und, sagen wir mal, Biodeutsche. Tatsächlich ist, glaube ich, die Kluft zwischen den verschiedenen Menschen gar nicht so groß, wenn man sie nur zusammenbringt. Aber das erfordert Initiative und vor allem Geld. Und das erfordert keine Politikerinnen und Politiker, die sich mit irgendwelchen Privatbankern treffen. Sowas macht mich fuchsteufelswild. Das ist eine solche Beschädigung von Demokratie und Politikern an sich. Auch heute komme ich wieder nicht dazu, mich mit dem Thema Angriffe auf Beamtinnen und Beamte, Mitarbeiter des Staates, Politikerinnen und Politiker auf kommunaler Ebene zu beschäftigen. Aber die müssen das natürlich alles austragen. Die sind diejenigen, die Opfer von wirklich solchen hanebüchenden Entscheidungen von Politikern. Und ja, jetzt bin ich wieder zu verschiedenen Themen gekommen, aber wirklich, was Hanau angeht, alles, was das Thema alltäglicher Rassismus angeht, hört euch die Podcasts an von Menschen, die davon auch alltäglich betroffen sind, weil ich kann dazu nichts sagen. Ich bin davon nicht betroffen. Und ich finde, dass gerade Menschen, die betroffen sind, viel mehr Aufmerksamkeit verdienen, wenn es darum geht. Ich höre mir auch oft den Podcast an von Thea Su. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, Thea. Der heißt German Panda. Sie beschäftigt sich in den letzten Folgen auch viel damit, der Coronavirus und was das zur Folge hat für ihr alltägliches Leben, wie Menschen auf sie reagieren, weil sie ein asiatisches Äußeres hat. Und ich hatte auch geteilt, dass sie sich darüber aufgeregt hat, wie zum Beispiel mal wieder das Spiegelcover war. Und darauf gab es auch eine Reaktion. Ja, warum regt sie sich denn so auf, so nach dem Motto? Ist doch gar nicht so schlimm. Und ich finde schon, dass jemand, der das für schlimm erachtet, weil er alltäglich halt seltsam angeguckt wird, dass Menschen sich wegdrehen, wenn sie hustet oder dass die Straßenseite gewechselt wird, weil die Leute Angst haben, weil sie asiatisch aussieht, trägt sie den Coronavirus. Das ist natürlich auch Rassismus und ein Vorurteil. Und deswegen, Leute, achtet einfach mehr darauf und versucht zu reflektieren, wie es den Menschen halt geht, die in Deutschland leben und anders aussehen als der Durchschnittsdeutsche auf dem Lande. Und deswegen möchte ich das auch immer nicht großartig irgendwie ausdiskutieren oder großartig kommentieren. Weil ich finde, wenn diese Menschen, die das alltäglich erleben, dazu ihre Meinung sagen und schildern, wie sie das erleben, dann gibt es da auch nicht mehr viel zu diskutieren. Und alles andere ist politisches Versagen auf mehreren Ebenen. Da kann man was tun, wenn denn der Wille da ist und das Geld dafür ist da. So, und jetzt zu den Kommentaren zur letzten Folge. Erstmal, Matthias, danke für die Nachfrage, wie man mich denn unterstützen kann bezüglich zusätzlichen Stunden. Ich versuche gerade, mit Podigee Kontakt aufzunehmen, damit ich mal meine Stundenzahl erweitern kann, beziehungsweise meine Minutenzahl. Ich habe schon das größtmögliche Paket genommen. Irgendwie kann ich es nicht erweitern und deswegen muss ich das irgendwie mit Ihnen aushandeln. Also die Idee ist jedenfalls, dass ich das monatliche Budget etwas erhöhe und mehr Minuten zur Verfügung habe. Ihr unterstützt mich ja. Und bisher ist das so, dass ich zusätzlich pro Stunde 5 € ausgeben muss und da bei der letzten Folge wirklich auch wieder eine Einzelspende von 50 € dabei war, ist das ja gedeckt. Ich will nur nicht in Zukunft, dass das weiter so geht. Also ich will nicht, dass meine monatliche Minutenzahl aufgebraucht ist und dann muss ich für die nächsten Stunden jeweils 5 € bezahlen, sondern ich will es generell ein bisschen erweitern. Momentan stecke ich 25 Euro pro Monat in Podigee rein. Von mir aus erhöhe ich das lieber, als dass ich weiterhin dann zusätzlich jedes Mal 5 Euro pro Stunde ausgebe. Also insoweit, hoffentlich ist die Frage beantwortet. Wenn ich finanzielle Unterstützung bekomme, dann stecke ich das auch in den Podcast rein. Und natürlich, lieber kaufe ich mir nochmal zusätzliche Minuten, als dass ich eine Folge kürze. Also das wird dann auch nicht passieren. Wenn die Minuten halt voll sind und ich keine zusätzlichen habe, dann kaufe ich lieber nochmal neu, als dass ich irgendwie, naja, nicht alles sage, was ich sagen will. Also so weit würde ich dann tatsächlich nicht gehen. Ja, das wollte ich dann nochmal loswerden, weil Matthias extra gefragt hatte, wie man da mich unterstützen kann. Und die Unterstützung erfolgt tatsächlich durch die Spenden. Und die Spenden fließen sowohl in Podigee rein, als auch in, wie gesagt, Fahrkosten, Technik etc. Also ich habe auch mittlerweile meine Steuererklärung, ich bin ganz stolz auf mich, meine Steuererklärung schon im Februar fertig. Sagen wir es mal so. Ich komme immer noch nicht ganz plus minus null raus, aber im letzten Jahr habe ich auch einiges an Technik gekauft. Es ist immer noch ein Hobby-Podcast, den ich natürlich betreiben kann, weil ich einen Job habe, der mir das ermöglicht. Nichtsdestotrotz freue ich mich wirklich über jede Unterstützung und die fließt auch komplett hier rein. Also ich mache damit nicht großartig Urlaub oder so, sondern aufgrund der Tatsache, dass ihr mich unterstützt, kann ich den Podcast auch so betreiben, wie ich ihn betreibe. Und deswegen ist er ja gerade so lang. Oftmals, weil ohne die Unterstützung müsste ich mir das tatsächlich überlegen, weil wenn ich so nachdenke, kostet der schon mindestens 100 Euro pro Monat. Und deswegen, ja, herzlichen Dank für die Unterstützung. Und das Geld fließt dann in die zusätzlichen Minuten, Matthias. Also, danke für die Nachfrage. So, zu den inhaltlichen Kommentaren. Und zwar hat Thorsten mir geschrieben. Guten Morgen, Thorsten hier. Heute mal einen Kommentar, der sich nicht direkt auf eine Folge bezieht. Ich frage mich, wie viele andere, warum die Ablehnung der CDU gegenüber der Linken so groß ist. Nun habe ich im Deutschlandfunk ein Interview mit Wolfgang Schäuble gehört, was mir einen Denkanstoß gab, den du gerne kommentieren darfst. Herr Schäuble spricht in dem Interview immer von der PDS. Und das hat mich irritiert. Mein erster Gedanke war, ist das für ihn etwa immer noch die PDS? Dann kam ich auf den Trichter, dass er eventuell nicht vergessen kann, wofür diese Partei für ihn steht. Der finale Gedankengang war von mir, wie sieht jemand, der heute geboren wird, in 30 Jahren auf uns? Wenn wir im Bundestag sitzen und als 64-Jährige davon sprechen, dass es kein Zusammenarbeiten mit der Rechten der AfD geben kann. Die Linke ist nicht die PDS. Sie hat einen Wandel hingelegt. Das ist für uns, die wir die Linke nur heute betrachten, klar. Aber wie ist das für jemanden, der die Linke noch als PDS kennt? Es ist jetzt natürlich leicht zu sagen, dass wir der AfD folgen könnten, wenn sie sich wandeln und den Nazi-Scheiß lässt. Aber könnten wir vergessen? Liebe Grüße, Thorsten. Ja, das Interview mit Wolfgang Schäuble habe ich auch schon gehört. Ich fand das auch sehr irritierend, dass er immer zu PDS sagte. Aber da muss man natürlich ihm zugutehalten, dass er nicht SED gesagt hat, lieber Thorsten. Wolfgang Schäuble ist seit Urzeiten in diesem Parlament. Er war in diesem Parlament schon, da waren unsere Eltern noch nicht geboren. Und also jedenfalls meine nicht. Und die Frage ist wirklich, kann er das überhaupt unterscheiden? Für ihn ist, glaube ich, diese Partei eher so noch mit der SED gleichzusetzen, als dass er wahrnimmt, dass das eine Linke ist. Also die linke Partei, dass sie sich verändert hat, dass sie auch im Westen ganz andere Strukturen hat als zum Beispiel im Osten. Ich würde das Personal auch so grundsätzlich ein bisschen unterscheiden. Also diese Partei an sich ist nicht die PDS. Die PDS war so und so eher nur ein ostdeutsches Phänomen. Im Westen hat sie ja nie wirklich Fuß gefasst. Sondern musste sich tatsächlich grundlegend verändern, um auch in Westdeutschland anzukommen. Und auch da nimmt sie anderes Personal in sich auf und hat andere Mitglieder als in Ostdeutschland. Und er kann das halt nicht unterscheiden. Er ist noch in der Vergangenheit verhaftet. Für ihn sind das immer noch die Kommunisten und er kennt das halt nicht anders. Und ob wir das mit der AfD genauso handhaben würden, ist, ich weiß nicht. Ich hoffe doch nicht, weil ich wirklich unterscheiden würde zwischen dem, was die PDS und dann die Linke war oder ist und dem, was die AfD ist. Also das würde ich ungern gleichsetzen. Die SED, die PDS und dann die Linke als Partei haben natürlich auch historisch gesehen ganz anderes Baggage. Ich weiß nicht. Das haben aber auch die anderen Parteien für sich selber am Osten nicht wirklich aufgearbeitet. Also die einzigste neue Partei in Ostdeutschland, die neu gegründet werden musste, war tatsächlich die SPD. Alle anderen Parteien haben die Blockparteien sozusagen weitergeführt mit allem Vermögen und Personal, was denn da noch geblieben ist. Insoweit, er verdrängt halt die Realität und kann aus seiner eigenen politischen Wahrnehmung nicht ausbrechen. Ich glaube auch nicht, dass Herr Schäuble sich großartig jemals mit dem Osten beschäftigt hat, geschweige denn mit der Partei Die Linke und welchen Wandel sie vollzogen hat. Wolfgang Schäuble ist ein konservativer CDUler durch und durch. Für ihn hat sich, glaube ich, die Welt nicht großartig weitergedreht. Insofern ist es, glaube ich, kaum ein Problem des Vergessens, sondern eher des permanenten Lernens und Wahrnehmens. Also, aber was die AfD betrifft, also da solltest du definitiv nicht vergessen. Ja? Das würde ich generell keinen empfehlen. Weil das, sagen wir es mal so, selbst wenn die AfD den Flügel loswerden sollte, was ich nicht glaube, und sich diese Politiker von dem Flügel lossagen, wie zum Beispiel Höcke oder unser Freund hier in Brandenburg, bleiben sie dann in dieser Partei? Und glaubst du wirklich, dass wir vergessen können, was sie darstellen und wem sie geholfen haben, was sie alles gesagt haben? Ich hoffe doch nicht. Ja. Weil im Kern glaube ich, dass sich diese Menschen mit einem sehr festen Weltbild in die Politik begeben haben, dass von dem sie auch keine Absicht haben, es zu ändern oder etwas Neues dazuzulernen. Geschweige denn, sich und ihre Politik zu verändern. Und ihre Ansicht, wie man bestimmte Probleme lösen kann oder sollte. Das ist im Kern das gleiche Problem, was Wolfgang Schäuble hat, weil er offensichtlich nicht in der Lage ist, was Neues zu lernen oder seine Standpunkte zu überdenken. Nichtsdestotrotz sind natürlich Schäuble und Höcke nicht die gleiche Person. Also die sind absolut nicht gleichzusetzen. Ich lehne Herrn Schäuble aufgrund seiner schwarzen Nullpolitik ab und wofür das alles steht. Aber das ist nicht die gleiche Ablehnung, die ich gegenüber Bernd Höcke habe. Und deswegen, nein, bei der AfD sollte man nicht vergessen. Und bei der Linken würde ich vielen Politikern, vor allem der CDU, CSU, im Bundestag und in den Ländern dazu raten, sich vielleicht auch mit der Linken im Osten mehr zu beschäftigen. Also die Linke an sich auf Bundesebene. Damit sollte man sich beschäftigen, man sollte sich aber auch mit der Linken im Osten beschäftigen. Und die natürlich auch personell lange Zeit eine Nachfolgepartei der PDS war und auch der SED. Aber die Menschen haben ja nicht umsonst diese Leute weiterhin gewählt. Selbst wenn sie, was weiß ich, auch Stasi-Vergangenheit hatten. Ostdeutsche Wähler sind da ein bisschen praktischer. Also da geht es nicht zwangsweise um irgendwelche Ideologien, sondern was kannst du als Politiker tatsächlich für das alltägliche Leben der Menschen tun? Bist du ein Kümmerer? Löst du Probleme? Diesen Pragmatismus, der wurde kurz nach der Wende praktisch weitergeführt. Deswegen ist die PDS ja hier nie verschwunden. Deswegen gab es Landesregierungen, wo die Linke dann schnell auch beteiligt war. Und das waren Kaderpolitiker, das darf man nicht vergessen. Einige davon wurden noch in der SED-Zeit ausgebildet. Es gab Kaderschulen für die Parteimitglieder. Und da haben sie natürlich viel Ideologie eingetrichtert bekommen, aber auch praktische Sachen, was das Agieren von Politikern angeht, wo die Menschen tatsächlich geschult wurden, wie sie bestimmte Probleme angehen sollen, wo man Lösungsansätze hat, wie man kommunizieren soll. Also diese grundsätzlich ideologische Ablehnung hat natürlich dann auch nichts, aber auch gar nichts mit dem Pragmatischen zu tun, was der ein oder andere linke Politiker auch leisten kann. Mal abgesehen davon, dass Bodo Ramelow so ein ganz, ganz, ganz anderes Thema ist als linker Politiker, der ja eigentlich Ursozialdemokrat ist, aus einer Gewerkschaft kam, nach Thüringen in die Linke eingetreten. Also Wolfgang Schäuble kann ich halt nicht erklären. Er ist in seiner Ideologie und der Vergangenheit behaftet und lernt einfach nicht dazu. Und solche Politiker will ich in Zukunft auch nicht im Bundestag. 40 Jahre sind einfach zu lang, um als ideologisch verhafteter Politiker in einem Parlament zu sitzen, das sich in einer globalisierten Welt mit der Bedrohung des Klimawandels ganz anderen Problemen zu stellen hat. Da ist einfach kein Platz mehr für altes Denken. Da muss mehr Platz sein für Pragmatismus. Auch fernab von Parteigrenzen. Ich meine jetzt aber nicht die AfD. Ich hoffe, meine Gedanken dazu haben dir irgendwie ein bisschen weitergeholfen. Ich weiß nicht, vielleicht greife ich ja irgendwann nochmal ein, zwei O-Töne aus diesem Interview auf, weil das war wirklich verstörend. So, und ein Kommentar von Simon. Hallo Jenny. Erstmal danke für deinen super Podcast. Höre gerade die Folge 95 und bin über das Novartis-Thema gestolpert. Ich hatte schon von der Sache gehört und mich informiert, daher eine kurze Anmerkung. Das Medikament wurde entwickelt, ist aber noch nicht freigegeben für die Anwendung am Menschen. Die Lotterie ist eine gängige Möglichkeit für Pharmafirmen, solche Medikamente an Freiwillige im Voraus zu testen. Dies passiert ständig in diesem Bereich. Es ist also keinesfalls so, als wenn Novartis hier ein Glücksspiel mit dem Leben der Kinder betreibt. Außerdem belaufen sich die Kosten auf 2 Millionen Euro im ersten Jahr und danach 1 Million bis zum Lebensende der behandelten Person, also ca. 80 Millionen Euro pro Person. Die Anzahl der möglichen Behandlungen ist auch gesetzlich begrenzt, daher hat Novartis da keine Handlungsfreiheit. Ich möchte damit keinesfalls Novartis von meiner Meinung nach unethischen Handlungen im Allgemeinen freisprechen. Aber in diesem speziellen Fall ist das eher ein Empörungsbashing, für das der Konzern nicht viel kann. Das Problem ist eher, dass fast alle medizinische Forschung an private Unternehmen outgesourced wurde. Diese sind nur ihren Aktionären verpflichtet. Kapitalismus tötet, hier wieder mal leise. Liebe Grüße und mach weiter, Simon. Danke für den Kommentar, Simon. Danke für den Hinweis nochmal. Ja. Nichtsdestotrotz bleibe ich mal bei meiner Kritik, dass man halt diese Lotterie macht. Und ich weiß nicht, davon halt Menschenleben dann abhängen. Im Großen und Ganzen nutzt Novartis ja auch die Verzweiflung von Eltern dann aus, die sich daran anmelden. Und ich finde, man sollte schon empört sein. Natürlich sollte die Empörung dann in das umschlagen, was du kritisiert hast, dass wir das alles irgendwelchen privaten Firmen überlassen, die daraus Profit um Profit schlagen, anstatt dass solche Forschung wieder wenigstens teilverstaatlicht wird, beziehungsweise dass der Staat da mehr Handhabe hat. Weil Novartis profitiert ja nicht alleine aufgrund der Tatsache, dass sie selber ihre Forscher und Forscherinnen ausbilden, sondern das ist natürlich alles staatlich und steuergeldlich finanziert, ja? Also diese Forscher kommen ja nicht von irgendwo. Aber das Ergebnis dieser Forschung wird immer privatisiert. Ich glaube, das war teilweise auch ein Thema, das Anke und ich dann angesprochen hatten. Leider war das Gespräch zu kurz, um sich generell um diese Auswirkungen von Kapitalismus und einem sich immer mehr privatisierenden System zu kümmern. Aber wir hatten es angeschnitten. Aber danke nochmal für den Hinweis. Ja, das Kernproblem ist auch hier nicht dieser einzelne Vorfall, sondern liegt viel tiefer. Danke nochmal für den Hinweis, Simon. Und dann gibt es diesmal noch einen Audiokommentar, geschickt per E-Mail von Nils.
Hallo Jenny, hier ist nochmal der Nils, der möchte was zu deinem Podcast heute sagen, wo ihr da nochmal das Interview wiederholt oder wo du das Interview nochmal wiederholt hast über Merkel und so weiter und so fort und was mit der Werteunion ist. Mir kommt Merkel da immer zu gut weg. Also sie wird immer dargestellt, als wenn sie da irgendwas Besonderes wäre, was ich jetzt überhaupt nicht erkennen kann. Ich sehe da keinen großen Unterschied zu den anderen. Sie ist für das Vakuum erstmal verantwortlich, was da passiert ist. Das hat sie mitprovoziert. Und warum man jetzt mal sagt, ja, die Merkel und so weiter und so fort, wenn die mal weg ist und was passiert dann und so weiter und so fort. Ja, das ist ja gerade das Problem. Sie hat dafür gesorgt, dass da nichts weiter kommt. Und die Herren, die sich da jetzt anstellen und vielleicht irgendwas werden wollen, die sind nur deswegen da, weil sie so lange da nichts gemacht hat. Und ich sehe keinen großen Unterschied da drin. In welcher Politik, was wird denn da großartig rückgängig gemacht werden würden, was da passieren würde? Also ich erkenne den Unterschied nicht. Also wie gesagt, mir kommt die einfach zu gut weg. Sie hat sich immer gut verkauft und das wurde medial gepusht, dass sie die Mutti der Nation ist, bla bla bla. Und das hat natürlich immer dazu geführt, dass die viele Leute, und das merke ich sogar in linken Kreisen, dass immer wieder gesagt wird, ach, die Merkel, ich sage, Leute, die Merkel hat 2015 die Grenze nicht dicht gemacht, weil es nicht anders ging. Aber sie hätte vorher dafür sorgen können, dass das überhaupt nicht so weit kommen könnte vielleicht. Und so weiter und so fort. All diese Politik, die sie gemacht hat, da sehe ich jetzt nicht, dass man sagt, von einer Sozialdemokratisierung der CDU. Eher ist die SPD auf die CDU zugegangen, in Anführungszeichen, als umgekehrt. Also neoliberal ist Merkel auch. Also da sehe ich jetzt nicht den Unterschied zu Merz oder sonst irgendwas. Die hält sich an die gleichen Regeln da und das war's. Also, mir kommt sie zu gut weg. Bis dann, ciao.
Danke für den Kommentar, Nils. Ja, du hast natürlich recht. Also im Kern kommt Angela Merkel immer viel zu gut weg. Was jetzt so generell den Zustand unseres Parteiensystems angeht. Natürlich ist sie das, was du beschrieben hast. Und wenn sie gekonnt hätte, dann hätte sie wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise auch dafür gesorgt, dass die Menschen aus Ungarn nicht kommen können. Sie hat, und das ist ja belegt, die Einschätzung war, dieser eine Zug kommt und das war's dann. Und dann hat sie nicht damit gerechnet, was das für eine Wirkung hat. Die Ungarn haben dann gesagt, also die Deutschen nehmen die ganzen Flüchtlinge, na gut, dann könnt ihr alle gehen. Und sie wollte dem aufgrund des öffentlichen Drucks, auch aufgrund der Tatsache, dass es viel Unterstützung in der Bevölkerung ja gab zu dem Zeitpunkt, gesagt, gut, wir nehmen die Leute auf. Gleichzeitig hinter verschlossenen Türen war man wahrscheinlich panisch auf der Suche nach anderen europäischen Mitgliedsländern, die denn den ein oder anderen Flüchtling wieder zurücknehmen oder aufnehmen. Da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Und was den Zustand der CDU angeht und den Zustand der SPD, inhaltlich entkernt, personell entkernt, das habe ich auch in der Jungen Union noch mitbekommen. Und das war auch viel, viel Kritik, vor allem in den Ostverbänden kommt das immer wieder vor, dass Angela Merkel halt inhaltlich über den Dingen schwebte. Und ich habe vorhin Pragmatismus erwähnt, pragmatische Entscheidungen trifft zu ihrem eigenen Wohl, was aber teilweise auch gegen die inhaltliche Parteilinie war. Also wenn sie entschieden hat, also wir machen jetzt Atomausstieg wegen Fukushima, das war ja während Umfragen teilweise, wo die Grünen dann halt mal einen Höhenflug hatten. Und das hat ihr natürlich Angst gemacht. Und hat sie gesagt, gut, die Bevölkerung will das, sonst wählen sie die Grünen, also machen wir jetzt Atomausstieg. Das war innerhalb der Partei höchst umstritten. Aber es konnte ja keiner was sagen, nachdem die nächsten Wahlen wieder gewonnen wurden. Und so hat sich das halt durchgezogen. Immer wurde dabei aber vergessen, von der CDU selber auch, dass Angela Merkel irgendwann weg ist. Die ist ja nicht Kanzlerin auf Ewigkeit. Die konnte ja nicht ewig da bleiben. Und solange du dich als Partei inhaltlich entkernst, aber dein Wohl und Wehe an einer Person hängt, und das sieht man ja an der FDP genauso, dann hast du keine Zukunft. Und deswegen kommen ja diese ganzen Leute jetzt hoch. Deswegen gibt es jetzt diesen internen Richtungsstreit. Ist ja nicht anders mit der SPD gewesen, nach Schröder. Auch da hing ja alles Wohl und Wehe danach an dieser einen Person. Inhaltlich hatte man sich entkernt, weil man entgegen der eigenen Parteilinie Hartz IV gemacht hat und Agenda 2010. Und dann blieb man mit zwei sich widerstreitenden, unversöhnlichen Lagern übrig. Natürlich noch mehreren, aber im Kern pro Hartz IV, gegen Hartz IV. Und jetzt hat man nach 20 Jahren in der Hoffnung, dass das Thema jetzt endlich erledigt ist, Novabo und Saskia Esken und hofft inständig, dass das nicht wieder zum nächsten Thema bei der nächsten Bundestagswahl wird. Sondern dass man sagt, jetzt ist Hartz IV beendet und jetzt machen wir Wahlkampf mit diesen Themen. Das Gleiche droht halt auch der CDU. Und natürlich trägt Angela Merkel dafür eine Verantwortung, weil sie ist das Gesicht der Partei gewesen. Aber die Partei hat das mit sich machen lassen. Müssen wir uns auch nichts vormachen. Die Partei, die Mitglieder haben stillgehalten, die Landesverbände haben stillgehalten, die anderen, es gibt ja, also Angela Merkel hat ja diese Partei nicht diktatorisch geführt, sondern alle haben mitgemacht, solange die Wahlergebnisse positiv waren. Es gibt, ich kann mich an einen Europawahlkampf erinnern, wo David McAllister der Spitzenkandidat der CDU war. Plakatiert deutschlandweit wurde Angela Merkel. Wenn man sich diesen Wahlkampf mal in Erinnerung ruft, Angela Merkel als das Wahlargument für eine Europawahl, während man einen ganz anderen Spitzenkandidat hat. Also das Konrad-Adenauer-Haus wird sich jetzt nicht wundern müssen, dass sie den gleichen Weg gehen werden wie die SPD. Und ja, ich habe mich bezüglich dieses Jahres geirrt, was die ruhige Lage angeht. Nichtsdestotrotz behaupte ich, dass die CDU einen ähnlichen Weg gehen wird wie die SPD. Ich meine, sie ist jetzt schon ziemlich angeknackst. Sie ist jetzt schon bei circa 25-26%, immer noch knapp von den Grünen, aber trotzdem ein herber Einschnitt. Wenn man bedenkt, dass vor zwei Wahlperioden die CDU kurz davor war, mit Angela Merkel die absolute Mehrheit auf Bundesebene zu erreichen. Das ist grotesk, innerhalb wie kurzer Zeit diese Partei von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt abgestürzt ist. Also das sind wirklich keine Zeiten, in denen man das sonst misst. Also dieser schleichende Niedergang der SPD, der rapide zugenommen hat nach Hartz IV. Nun, diesen Niedergang erfährt die CDU auf Speed. Also die geht sowas von schnell den Bach runter. Das kann man dann in Lichtgeschwindigkeit messen. Und ja, die Hoffnung besteht, bei der CDU jedenfalls und bei bestimmten Kreisen der CDU, vor allem im Konrad-Adenauer-Haus und alle die Unterstützerinnen und Unterstützer von Angela Merkel, dass wenn wir Laschet nur jetzt in den Vorsitzendenposten und zum Kanzlerkandidaten machen, dass sich das dann alles irgendwie halten wird und relativieren wird. Dann machen wir halt mit den Grünen eine Koalition, das geht dann schon alles gut. Aber, und ich werde mich wahrscheinlich in Zukunft auch viel mehr noch mit der CDU beschäftigen, weil jetzt wird es natürlich auch lustig, das zu beobachten und zu kommentieren, welchen Weg die jetzt gehen und wie da wieder die Berichterstattung sein wird, weil das wird sich viel spiegeln, was wir mit der SPD mitbekommen haben. Wir haben hier eine Parteispitze in der Hoffnung, die ganze Tea Party-Bewegung innerhalb ihrer eigenen Partei irgendwie unter Kontrolle zu halten, die nichts mehr unter Kontrolle hat. Sie hat, also das ist hier heute auch Thema, sie hat das Problem mit der CDU in Thüringen, die jetzt mit Bodo Ramelow versucht, einen pragmatischen Weg aus der Regierungskrise zu finden. Und die sagt, scheiß auf das, was in Berlin läuft. wir wählen jetzt hier Bodo Ramelow, sonst gehen wir hier noch komplett den Bach runter. Und dafür kriegen sie einen auf den Deckel aus dem Konrad-Adenauer-Haus. Gleichzeitig haben sie diesen rechten Rand in ihrer eigenen Partei, die Tea Party, Werteunion, Flügelbewegung, die natürlich in die ganz andere Richtung zerrt und sagt, also weg von diesem Pragmatismus. Vielleicht arbeiten wir auch mit der AfD zusammen, die haben ja gar keine so schlechten Vorschläge. Also diese Partei zerreißt es innerlich. Aufgrund mehrerer Sachen, die tatsächlich seit Angela Merkel Vorsitzende und Kanzlerin ist, sich angestaut haben. Die man immer schön übertüncht hat und wo man die Füße stillgehalten hat. Sowohl auf Basisebene als auch auf Ebene der Landesverbände, weil die Wahlergebnisse halt gestimmt haben. Die Kritik an Angela Merkels Kurs bezüglich 2015 gab es aber trotzdem immer mal wieder in Landtagswahlkämpfen. Ja? Also Julia Klöckner zum Beispiel ist da ein Thema gewesen, da hat sie sich groß in die Nesseln gesetzt und hat dann in Rheinland-Pfalz gegen Malu Dreyer verloren. Es ist nicht so, als ob das nicht zwischenzeitlich immer mal wieder aufgeploppt ist. Aber mit dieser Kritik am Thema 2015 und Grenzendicht sind sie in den westdeutschen Landesverbänden bei Landtagswahlen immer gegen eine Wand gelaufen und haben genau das Gegenteil von dem erreicht, was sie wollten. Weil die AfD mittlerweile das Original beim Thema Flüchtlingskritik ist. Also wenn du auf diesen Zug aufspringst, inhaltlich, ist da kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Das hat ja Markus Söder mittlerweile auch kapiert. Ändert nichts daran, dass die CDU inhaltlich sehr entkernt ist und sich mal auch wie die SPD jetzt grundsätzlich die Frage stellen muss. Wofür stehen wir eigentlich? Was wollen wir eigentlich? Bei den verschiedensten Themen, sagen wir mal Klima, Bürokratie, Steuern, ganz wichtiges Thema für die CDU eigentlich. Wie gehen wir das Thema Altersarmut an? Und da passiert halt gar nichts. Die CDU beschäftigt sich jetzt, so wie vorher die SPD, nur mit sich selbst. Das Thema Grundrente haben wir noch nicht gelöst. Was jetzt durchs Kabinett kam und was im Bundestag jetzt verabschiedet werden wird das Kernproblem nicht lösen. Also diese Grundrente wird von der SPD großartig gefeiert werden. Aber gegen Altersarmut in Zukunft wird das auch nicht helfen. Gleichzeitig, und das ging ein bisschen unter bei dem ganzen Chaos, ist diese Rentenkommission, die sich mit dem wirklichen Problem, wie machen wir die Rente für die nächsten Generationen stabil und fest, die ist auseinandergegangen und hat nicht auf die Reihe gekriegt, eine vernünftige gemeinsame Lösung zu finden, einen Kompromiss. Also auch da haben wir von der CDU nichts, von der SPD, aufgrund der Tatsache, dass die CDU sich einfach nicht bewegen will. Und gar nicht weiß, wofür, was wollen wir eigentlich. Da ist sie auch rausgegangen. Und dann haben wir halt Lösungen auf der einen Seite von Friedrich Merz und Jens Spahn. Machen wir uns auch da nichts vor. Die inhaltlichen Sachen, die Jens Spahn vorschlägt, sind nicht zwangsweise so weit weg von dem, was Friedrich Merz vorschlagen würde. Da sage ich nur CDU 2017. Da gibt es so eine komische Organisation, wo Jens Spahn mal mitgemacht hat und irgendwelche Texte formuliert hat. So nach dem Motto, wenn die Leute bis 70 arbeiten, dann ist das Problem ja von sich gelöst. Aber für mich ist das auch keine Lösung. Also insoweit, ja, du hast recht, Angela Merkel kommt da viel zu gut bei weg. Aber was soll man denn jetzt machen? Also ich bin nicht diejenige, die in Berlin in der ARD oder ZDF sitzt und sich grundsätzlich mal mit dem Thema auseinandersetzt, wie Angela Merkel die CDU inhaltlich entkernt hat und gleichzeitig die SPD an die Wand gespielt hat. Diese Analyse wird einfach nicht kommen. Nicht in der breiten Öffentlichkeit. Angela Merkel ist in vielen, vielen Kreisen verklärt. Aber auch das kann ich hier in diesem Podcast nicht lösen. Im Kern müssen wir jetzt halt gucken, wie es weitergeht. Sich natürlich nach Angela Merkel dann zurückzusehen bei der CDU, wird ihr auch nicht weiterhelfen. Und ich kann dafür jetzt keine Lösungsvorschläge machen. Wie die CDU ihr auseinanderdriften oder ihr eigenes ihren eigenen Niedergang aufhalten kann, genauso wenig wie ich es bei der SPD lösen kann. Das sind zwei große Volksparteien, die den kapitalen Fehler gemacht haben, sich immer und immer und immer wieder vorzulügen, man könnte in der großen Koalition große Probleme lösen, irgendwelche Kompromisse gemacht haben in bestimmten Sachen, die sowohl der CDU als auch der SPD im Kern widersprochen haben. Gleichzeitig haben sie Wählerinnen und Wähler verloren. Nicht nur, dass sie ausgetreten sind und sich zurückgezogen haben und die Wählerinnen und Wähler gehört haben, diese Politik ist alternativlos. Sondern die Wählerinnen und Wähler sind einfach gestorben. Bei beiden Parteien. Die Zeiten von absoluten Mehrheiten von zwei Parteien in den Parlamenten sind einfach vorbei. Was wir in Zukunft beobachten werden, ist, dass die Parteien, die den Ministerpräsidenten stellen, größere Mehrheiten erlangen, aufgrund der Tatsache, dass natürlich alle sagen werden, also wir müssen jetzt diesen SPD-Ministerpräsidenten, CDU-Ministerpräsidenten oder linken Ministerpräsidenten wählen. Auf der anderen Seite steht die AfD als einzigste Oppositionspartei. Und um die Mehrheiten für eine Regierung zusammenzukriegen, und das sehen wir jetzt an Thüringen, müssen alle anderen demokratischen Parteien zusammenarbeiten. Und früher oder später wird auch das nicht mehr reichen. Vielleicht aber, nur vielleicht, ist das auch eine Art Genesung durch das nicht eine Demokratie, sondern das Parteiensystem, was wir haben, mal durchgehen muss. Ich glaube, es ist grundsätzlich besser, wenn wir eine geringere Zahl an starken Parteien haben, wirklich Volksparteien, die die Mehrheit der Bevölkerung in sich vereinen und entsprechende Politik machen, hinter der sich wirklich jede Partei, jeder Bürger irgendwie versammeln kann. Dass jeder auch mit einem Kompromiss leben kann. Wir sind jetzt seit 2008 eigentlich, durch eine lange, lange Phase gegangen, in der sich Wut und Enttäuschung und Verbitterung und auch Ablehnung jeglichen Kompromisses immer weiter hochgepeitscht haben. Also diese Ablehnung von Kompromiss wird weitergehen. Und jetzt gehen wir halt durch ein tiefes, tiefes Tal, das wird noch lange so anhalten, in dem eine Zahl der Bevölkerung Kompromisse ablehnt und deswegen zur AfD gehen wird, weil das ist die einzige Partei, die ist jetzt erstmal dagegen. Und dann ist ein Teil der Bevölkerung, der sagt, das möchte ich aber nicht. Ich möchte erstmal nicht die AfD wählen und auf der anderen Seite möchte ich auch vernünftige Landespolitik hier haben oder Bundespolitik. Also gehe ich zu der anderen Partei. Und damit werden wir früher oder später auch wieder klarere Mehrheiten in den Parlamenten haben. Das wird jetzt alles eine Weile dauern. Von heute auf morgen wird sich das nicht lösen. Aber so ist Demokratie halt. Und so ist unser politisches System, wie es in Deutschland halt funktioniert. Alles von Parteien abhängig. Alles ein bisschen kompliziert. Und dass wir uns zurücksehen in die Zeit, in der CDU und SPD Volksparteien waren und alles unter sich ausgemacht haben, das ist jetzt erstmal vorbei. Das wird sich jetzt auf mehrere Parteien verteilen. Und die Linke wird da auch eine Rolle spielen. Und absolute Ablehnung aus dem Konrad-Adenauer-Haus bezüglich der Zusammenarbeit mit Bodo Ramelow wird ihr eher schaden als helfen. Jedenfalls im Osten. Aber damit müssen sie alleine klarkommen. Sie bezahlen so viele Leute, unter anderem auch politische Berater, vielleicht sollten sie mal auf die hören. Aber ja, danke schön, Nils, für den Kommentar. Und ich werde öfters mal dran denken, auch Angela Merkel nicht zu gut wegkommen zu lassen. Aber wie gesagt, ich finde, der Drops ist jetzt halt auch gelutscht. Ist halt so. SPD und CDU sind inhaltlich entkernt und damit müssen sie jetzt irgendwie umgehen. Die Zeiten der großen Volksparteien sind erstmal vorbei. So, und bevor ich zu den zwei Gesprächen komme, die sich inhaltlich in diesem Podcast heute eigentlich wieder schlagen sollten, nochmal ein kurzer Ausblick nach Thüringen oder Querblick oder reingeschmut, da gibt es nämlich was Neues und Reuters hat das freundlicherweise in einer Minute zusammengefasst.
In Thüringen haben sich Linke, SPD, Grüne und CDU am Freitag nach stundenlangen Verhandlungen auf Neuwahlen im April 2021 geeinigt. Damit ist eine Lösung der Regierungskrise in dem Freistaat in Reichweite. Bis dahin soll Rot-Rot-Grün unter Bodo Ramelow von der Linkspartei eine Minderheitsregierung stellen. Ramelow will sich dafür in knapp 2 Wochen am 4. März im Landtag erneut zur Wahl als Ministerpräsident stellen. Den Weg freimachen soll die CDU, damit Ramelow nicht auf die Stimmen der AfD angewiesen ist. Auslöser der Krise war die überraschende Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich mit Hilfe der AfD und der CDU zum Ministerpräsidenten. Dies führte bundesweit zu einem Sturm der Empörung. Kemmerich trat daraufhin zurück. Die AfD wird von allen anderen Bundestagsparteien wegen ihrer Verbindungen ins rechte Spektrum abgelehnt. Außerdem bestehen Zweifel an der Verfassungstreue einiger ihrer Gliederungen.
Also so viel zur Zusammenfassung. Tatsächlich ist jetzt mittlerweile Bewegung in die Sache mit der Regierungskrise in Thüringen gekommen. Die Linke, die CDU, SPD und Grüne haben sich nochmal an einen Tisch gesetzt und gesagt, wie kommen wir jetzt aus der ganzen Schose raus? Vom Vorteil war wahrscheinlich, dass sie in Berlin im Konrad-Adenauer-Haus kurzzeitig abgelenkt waren von ihrer Problemlage in Thüringen, weil sie ihren eigenen Vorsitzenden, ihre eigene Vorsitzende gerade verloren hatten und ein bisschen Chaos und, Koordinationsverlust über den ganzen Prozess der Nachfolgeregelung verloren haben. Und so waren sie nicht auf der Höhe der Zeit, was die Sache in Thüringen anging, was nur zum Vorteil von Thüringen war, wenn wir mal ehrlich sind. Denn wie wir gleich noch hören werden, jedes Mal, wenn die Bundesebene kommt und sich in diese Sache einmischt, wird's nur noch schlimmer und chaotischer. Aber um zu der grundsätzlichen Frage mal zu kommen, warum brauchen wir in Thüringen eigentlich eine Regierung? Es gibt doch einen geschäftsführenden Ministerpräsidenten, der bleibt einfach so lange im Amt, bis das Ganze vorbei ist. Und dann können wir weiterhin auf die FDP draufhauen und uns totlachen. So einfach ist es leider nicht, denn tatsächlich braucht Thüringen auch eine funktionierende Landesregierung. Ja, natürlich, wir haben momentan einen Haushalt, der gilt noch für dieses Jahr. Aber im Herbst müsste ein neuer Haushalt für das nächste Jahr beschlossen werden. Das ist angesichts der Mehrheitsverhältnisse ja auch schon mal ein bisschen schwierig. Grundsätzlich muss dieser Haushalt aber auch durch die Ministerien und das Finanzministerium vor allem vorbereitet werden. Dafür gibt es Minister, die müssen das koordinieren. Also ganz von alleine funktioniert so eine Landesverwaltung dann doch nicht. Und zum Vorbereiten von Gesetzen und so brauchst du auch mal jemanden, der ganz oben den Hut auf hat, das alles koordiniert und alle Stränge zusammenlaufen lässt. Dafür ist so eine Regierung, Landesregierung nicht so schlecht. Und diese Landesregierung besteht nun mal aus dem Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin und 7 MinisterInnen, die politischen Chefs der Verwaltung, die wir tatsächlich auch irgendwann hin und wieder mal brauchen. Also ganz alleine funktioniert die Verwaltung nun leider Gottes auch nicht. Und sie fällen halt nun mal die strategischen Entscheidungen, entscheiden über die Fördermittel auch und verhandeln zum Beispiel mit dem Finanzministerium über den Haushalt. Also innerhalb der Landesregierung. Außerdem sind die Ansprechpartner für die Bundesregierung, ganz wichtig auch, und ihre Kolleginnen und Kollegen der anderen Bundesländer. Während die Verwaltung das Land weiterhin verwalten kann, sind diese politischen Posten derzeit unbesetzt. Ganz schlecht. Aktuell gibt es nur ein ordentliches Regierungsmitglied und das ist nämlich Thomas Kemmerich, der momentan ein bisschen untergetaucht ist, wie wir ja gesehen haben. Es gab eine Bundesratssitzung, da war er nicht da. Für gewöhnlich sitzt da der Ministerpräsident und ein paar Minister und der stellvertretende Ministerpräsident, /Innenminister, Vertreter jeweils der dazugehörigen Koalition des Landes. Im aktuellen Fall würde der tatsächlich nur der Thomas Kemmerich als geschäftsführender Ministerpräsident sitzen und das sehe ich schon ziemlich traurig und auch peinlich aus. Vielleicht einer der Gründe, warum er sich komplett aus dieser Schose zurückgezogen hat, ist, es gibt immerhin auch Bedrohungen gegenüber ihm und seiner Familie, seinen Kindern und ich denke mal, er zieht sich da aus der Öffentlichkeit auch zurück, weil genau deswegen, weil er, glaube ich, die Situation nicht noch schlimmer machen will. Ändert nichts an der Tatsache, dass er die Verantwortung trägt als geschäftsführender Ministerpräsident. Er wollte diesen Job, er hat jetzt die Wahl angenommen. In diesem Fall muss er dann halt auch mit den Konsequenzen leben. Und ich meine nicht mit den Konsequenzen für ihn persönlich, sondern auch die Aufgabe muss er halt dann wahrnehmen. Alles andere drumherum, was die Bedrohung und Gewaltandrohung gegen seine Familie angeht, das ist definitiv nicht zu befürworten und das lehne ich auch komplett ab. Nichtsdestotrotz zieht sich Herr Kemmerich halt da aus der Affäre ein bisschen. Also richtig um das Amt kümmern tut er sich jedenfalls nicht. Er ist ja auch offiziell zurückgetreten, nur leider kann er dieses Amt nicht aufgeben, solange wir keinen neuen Ministerpräsidenten haben. Ich kann aber verstehen, auch teilweise, warum er sich halt aus der Öffentlichkeit da völlig zurückzieht. Also, wie ihr gehört habt, ist so eine vollständige Landesregierung schon mal nicht schlecht, alleine für die Landesregierung an sich, für die Verwaltung an sich des Landes Thüringen. Nebenbei hat es aber auch Konsequenzen für alle auf Bundesebene. Weil wenn du keine Ansprechpartner hast für bestimmte Sachen, dann kommt auch in anderen Feldern es zu keinen Entscheidungen und es kommt nicht voran. Also was fällt momentan zum Beispiel flach? Zum Beispiel alle politischen, strategischen Entscheidungen, etwa darüber, ob im Harz künftig Gips abgebaut werden soll oder nicht, werden nicht getroffen. Es gibt keine Ansprechpartner im Land Thüringen für die Bundesebene oder für die anderen Landesvertreterinnen und Vertreter. Es gibt keine Koordination zwischen den Bundesländern. Das ist für Thüringen ganz schlecht, zum Beispiel auch im Bereich Bildung. Das heißt, momentan ist da freie Jagd auf freie Lehrkräfte wieder mal angesagt. Das Land Thüringen kann sich da gar nicht wehren. Für Bodo Ramelow ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie wir, ich hoffe, wie ihr im Wahllokal Ost gehört habt, ist das für Thüringen echt so eine richtige Kampfzone, die selbst ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer gegen die anderen Bundesländer zu verteidigen und dahinterher zu sein, entsprechend Lehrerinnen und Lehrer zu bekommen. Ein wirklich katastrophales Bild momentan für das Land Thüringen. Und denn, wenn du keinen Bildungsminister, keine Bildungsministerin hast, hast du auch keinen Ansprechpartner auf Verwaltungsebene, wenn es um die Verträge geht mit neuen Lehrerinnen und Lehrern, beziehungsweise ob man irgendjemanden noch halten kann, wie das denn mit der Bezahlung aussieht, was ist denn mit der Verbeamtung etc. pp. Ja klar, das wird teilweise auch auf Verwaltungsebene getroffen, aber das große Ganze, also jetzt mal eine Marschrichtung für die nächsten 5 Jahre und es geht ja auch oft darum, für die oberen Ebenen der Verwaltung, wie habe ich denn Planungssicherheit? Wie sieht mein Haushalt aus? Wie viele Leute kann ich jetzt längerfristig anstellen? Kann ich die Leute jetzt verbeamten? Wie sieht die finanzielle Bezahlungs-, Besoldungsentwicklung aus? Gibt es irgendwelche Sonderzahlungen? Gibt es irgendwelche Belohnungen für besonders gute Leistungen etc. pp.? Alles wichtige Sachen, die auch auf der Ebene eines Ministers mal rückgesprochen werden müssten, wo es immer mal Koordination und Kommunikation geben muss, weil ja, eine Verwaltung ist hierarchisch, aber keiner trifft einfach mal so auf diktatorisch irgendeine Entscheidung. Das muss alles kommuniziert werden, abgesprochen werden. Die Gewerkschaften sind da involviert und momentan gibt es da halt keinen Entscheider. Es gibt keine Absprachen, wie es jetzt weitergeht. Das ist ein sehr, sehr unkoordiniertes Ding, würde ich mal dann abschätzen. Und das ist für keinen Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin besonders vorteilhaft, was da gerade in Thüringen abgeht. Des Weiteren, was so politische Absprachen auf Bundesebene angeht, die Verhandlungen mit dem Bund über etwa die Kosten für Altlasten aus den Kali- und Salzbergwerken sind momentan auf Eis gelegt, ausgesetzt. Ebenso das Aufnahmeprogramm für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, ja, Thüringen ist da ebenfalls raus. Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich gerade Sorgen um ihre Rundfunkbeiträge, denn der neue Staatsvertrag kann nur einstimmig von allen 16 Ministerpräsidentinnen beschlossen werden. Auch da sind die Thüringer ja momentan raus. Deswegen ist es umso vorteilhafter, wenn jetzt demnächst mal Klarheit in die Sache kommt. Das heißt, im aktuellen Fall, wenn es so abläuft, wie es ablaufen soll, wie sich die Thüringer gedacht haben jetzt, haben wir demnächst einen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Da kann es erstmal einheitliche Entscheidungen geben. Zack, zack, zack. Keine lange weitere Hängepartie mehr mit diesen unklaren Mehrheitsverhältnissen im Thüringer Landtag, wo keiner weiß, wer ist denn demnächst hier Ministerpräsident und wer sind unsere Ansprechpartner. Sondern wir haben dann erstmal einen Ministerpräsidenten und MinisterInnen. Das heißt, die Arbeit kann wieder vernünftig weitergehen. Und es kann wieder Absprache gehalten werden auf Bundesebene mit dem Land Thüringen. Man kann sich wieder um Fördertöpfe kümmern, die das Land abrufen kann, die, und wiederum dann an die Kommunen weitergeben kann und so weiter und so fort. Also Handlungsfähigkeit der Verwaltung ist gegeben, aber das durfte sich halt nicht längerfristig hinziehen. Und aufgrund der Tatsache, wie sich teilweise die CDU verhalten hat auf Landesebene und jetzt auf Bundesebene, war die Wahrscheinlichkeit, dass sich das ewig lange hinzieht, doch wenigstens gegeben. Und das war natürlich auch eine Bedrohung für die Linke. Weil im Moment hat sich die Linke natürlich so verhalten, wie sie sich verhalten hat. Es war ein sehr cleverer strategischer Schachzug, die Lieberknecht da als Übergangsministerpräsidentin aus dem Hut zu zaubern. 70 Tage Ministerpräsidentin, Regierungsvorbereitungen können getroffen werden, es könnte die Organisation der Wahl gemacht werden mit dieser Übergangsministerpräsidentin, ein entsprechendes Anwendungsgesetz für die nächste Landtagswahl hätte gemacht werden können. Also alles das, was im Aufwachen-Podcast auch angesprochen wurde. Ja, sorry, ich habe jetzt hier den Audioton leider nicht zur Hand. Aber im Großen und Ganzen muss halt so eine Landtagswahl dann auch vorbereitet werden. Nur dieser Hinweis für die Hörerinnen und Hörer. Und das geht dann auch nicht ohne entsprechendes Gesetz. Beziehungsweise Anwendungserlass, nennen wir das jetzt mal, wie die Wahl ablaufen soll. Und dafür hätten wir wenigstens eine Ministerpräsidentin gebraucht oder einen Ministerpräsidenten, der das alles vorbereitet und der da auch ein paar Anweisungen gibt für die Landeswahlleiter, kommunalen Wahlleiter etc. pp. Das geht halt auch nicht so einfach von heute auf morgen. Bezüglich des Wahlgesetzes in Thüringen hätte da was passieren müssen. Deswegen, also das war sehr intelligent, dass die CDU Thüringen das abgelehnt hat. Nun ja, das liegt hauptsächlich daran, dass einige von diesen Thüringer Abgeordneten der CDU demnächst rausfliegen werden. Also definitiv nach diesen 70 Tagen wär sie abgeschmiert. Laut den aktuellen Umfragen auf 12% von zuvor 21%. Wie die Wahlergebnisse nächstes Jahr im April aussehen, weiß ich noch nicht ganz genau. Sie könnten sich vielleicht erholen, mal sehen, wie dieses Jahr läuft. Aber momentan ist das tatsächlich so, dass egal was passiert, die CDU damit rechnen muss, dass sie definitiv schlechter abschneidet als die 21%, die sie jetzt bei der letzten Thüringer Landtagswahl hatte. Und das war im Herbst 2019. Dazwischen liegen jetzt nicht ganz 6 Monate. Ja, also mit einer Entscheidung diese Partei völlig an die Wand gefahren. Herzlichen Glückwunsch. Jedenfalls, warum ich das jetzt auch nicht so toll finde. Ich meine, ich kann verstehen, auch allein aus pragmatischen Gründen musste jetzt eine Regierung her. Die Linke hat einen Kompromiss mit der CDU gemacht. Das verstehe ich, das trage ich mit und ich würde die Linke da jetzt auch nicht kritisieren. Was die CDU gemacht hat, ist das Ganze nochmal ein Jahr rausgezögert, damit man dann 6 Jahre im Landtag verbracht hat. Warum ist das wichtig für manche Abgeordnete? Altersentschädigung. Altersentschädigung bekommen Landtagsabgeordnete im Thüringer Landtag bei Anrechnung von Jahren schon mit 57 Jahren. Also frühestens mit 57 Jahren kannst du Altersentschädigung geltend machen, wenn du mindestens 6 Jahre im Thüringer Landtag verbracht hast als Abgeordneter. Wenn du keine Jahre hast, die du anrechnen kannst, kriegst du diese Altersentschädigung aber schon mit 60 Jahren. Ja? Also nichts hier mit Renteneintrittsalter 65, 67 Jahre. Nein, 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 nein. Landtagsabgeordnete in Thüringen, 57, aber früh, also spätestens mit 60. Ja? Und was kriegst du denn dann? Nun ja, soweit ich das hier noch auf dem Schirm habe, kriegt ein Landtagsabgeordneter des Landtages Thüringen 5.800 Euro Grundentschädigung. Das ist jetzt natürlich brutto. Aber trotzdem ist nicht schlecht. Davon gehen dann Steuern ab, Sozialleistungen etc. Das musst du natürlich alles bezahlen. Ist nicht so viel wie ein Bundestagsabgeordneter, ist aber nicht schlecht. Die Altersentschädigung. Nun ja, also der Anspruch auf Altersentschädigung für den Abgeordneten ist dann ab 60 Anspruch auf Altersrente dann geltend gemacht werden, sofern der Landtag mindestens 6 Jahre angehört haben. Die Altersentschädigung beträgt 26% von der Grundentschädigung. Sie erhöht sich für jedes weitere volle Mitgliedsjahr um 3% bis zu einer Höchstgrenze von knapp 71,75%. Ich möchte nochmal hier an der Stelle darauf hinweisen, Rentenanspruch sieht, glaube ich, gerade 48% vor. 48% deines letzten Monats Bruttolohns, wovon du dann aber natürlich auch als Rentner Steuern etc. pp. Pi mal Daumen kriegt ein Landtagsabgeordneter Thüringens, der 6 Jahre im Landtag verbracht hat, damit circa 1.500 Euro Altersrente ab 60 Jahren. Immer daran gedacht, dass diese Abgeordneten natürlich nebenbei noch was anderes gemacht haben, waren Angestellte, Beamte, Selbstständige etc. pp. 1.500 Euro ist eine Grundrente, die sie schon mal in der Tasche haben nach 6 Jahren, von der andere Bürgerinnen und Bürger in diesem Land nur träumen können. Und einige dieser Abgeordneten, die demnächst rausfliegen werden der CDU, kriegen ein bisschen mehr als diese 26%, weil die sind schon eine ganze Weile länger drin. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich mich wirklich immer wieder daran erinnern muss, auch Landtagsabgeordnete, auch Politiker sind Menschen und natürlich gönnt man ihnen das alles. Ihr habt Scheiße gebaut. Ja? Ihr habt zusammen mit der FDP und der AfD einen FDP-Ministerpräsidenten gewählt, dieses Land in eine Regierungskrise gestürzt und habt euch jetzt mit diesem Kompromiss, den die Linke natürlich eingehen musste, zum Wohle des Landes Thüringen und damit das jetzt endlich mal weitergeht und ihr euch nicht weiterhin wie kleine Kinder benennt, diesen Deal machen. Aus diesem Deal gehen einige Landtagsabgeordnete der CDU mit 1.500 Euro Grundrente nach Hause, die sie dann schon mit 60 Jahren, vielleicht auch schon mit 57 Jahren, kriegen. Jeder CDU-Abgeordnete, der einem in Zukunft kommt mit der Rentendiskussion und Grundrente, das geht ja gar nicht und bla bla bla, der muss nur sagen, Thüringen, 1.500 Euro, 60. Mehr Diskussionen will ich da gar nicht mehr hören. Wo ist denn da hier bitte schön das Leistungsprinzip, liebe CDU? Damit könnt ihr dann übrigens auch kommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Kommt Ihnen mal mit dem Leistungsprinzip, das hauptsächlich darauf beruht, wir wollen aber nicht gleichzeitig ein ganzes Land in eine Regierungskrise zu stürzen? Vollkommen logisch. Das Leistungsprinzip der CDU bezieht sich auf sich selbst und auf die Abgeordneten, die in diesem Landtag sitzen. Und wenn dann Leute leicht frustriert und wütend sind und vor allem dann Rentnerinnen und Rentner, die in Zukunft Flaschen sammeln gehen müssen, weil sie sich sonst ihr Leben nicht, sonst nichts leisten können nebenbei und die zur Tafel gehen müssen und die dann sowas lesen und das vielleicht sogar verstehen. Ja, da wundere ich mich echt über gar nichts mehr. Das macht mich, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen wütend. Klein bisschen wütend. Aber gut, tief durchatmen. Das Land Thüringen hat jetzt erstmal eine Regierung. Im April 2021 wird es dann geregelt hoffentlich zu Neuwahlen kommen. Und dann wird die CDU ihre Strafe für das bekommen, was sie hier angerichtet hat. Und das war eine richtig fette Regierungskrise und eine Selbstbedienung vor dem Herrn. Herzlichen Dank. Und viel Spaß beim Landtagswahlkampf dann, ja? Nur, ja, das Blöde ist, es gibt da immer noch die Bundes-CDU, die dann doch, ups, kurzzeitig mal aufmerksam geworden ist, dass ihre Landes-CDU einen Deal gemacht hat. Mit Bodo Ramelow, dem linken Kommunisten.
Gestern sah alles nach Erleichterung aus. Nach knapp 10-stündigem Verhandlungsfinale verkündet Ex-Ministerpräsident Ramelow das Ergebnis und einen Fahrplan.
Am 4. März beginnen wir um 14 Uhr mit der Wahl des Ministerpräsidenten. Dann wird die rot-rot-grüne Landesregierung vereidigt, nimmt als Minderheitsregierung ihre Arbeit auf. Und so ist es möglich, dass wir uns am 25.04.2021 auf die Landtagswahl in Thüringen vorbereiten wollen.
Soweit so gut, soweit so Bodo. Soweit die CDU Thüringen macht halt einen Deal zu ihrem eigenen Vorteil auch. Darüber habe ich mich jetzt an der Stelle schon genug aufgeregt. Finde ich natürlich eine absolute Sauerei gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die diese Vorteile nicht haben. Aber das sei mal dahingestellt. Es gibt eine neue Regierung auf Landesebene in Thüringen und die Thüringer kommen weiter voran und es ist auch gut für den Bund, ja? Erst das Land, dann die Partei, dann man selbst. Das hat hier Bodo vorgelebt. Das haben ja teilweise auch die CDU-Abgeordneten vorgelebt. Immerhin haben sie sich bereit erklärt, im ersten Wahlgang, nicht namentlich genannt, aber ein paar von der CDU tatsächlich Bodo Ramelow aktiv mitzuwählen. Zu dem Zeitpunkt jedenfalls. Damit Bodo Ramelow im ersten Wahlgang zum Ministerpräsidenten gewählt wird, weil sonst würde die Linke ihn nicht zur Wahl aufstellen. Und wir haben weiterhin diese Hängepartie.
Ausgehandelt wurde offenbar auch, dass Ramelow die 4 notwendigen Stimmen für seine Wahl zum Ministerpräsidenten von der CDU erhält. Trotz scharfer Kritik aus Berlin gelte:
Dass Rot-Rot-Grün weltanschauliche und ideologische Unterschiede zu uns hat. Aber wir gleichzeitig als Demokraten aufgerufen sind, im Freistaat eine Lösung zu produzieren.
Das war übrigens Mario Vogt. Mario Vogt ist seit 2009 im Thüringer Landtag für die CDU Thüringen. Und Mario Vogt ist stellvertretender Landesvorsitzender der CDU Thüringen. Er war mal der JU-Vorsitzende des Landesverbandes Thüringen und hat da einen kleinen mittelschweren Skandal produziert im Wahlkampf 2009, nämlich als er Mitinitiator einer sogenannten Stopp-Ramelow-Kampagne war, die ist in die Kritik geraten. Die Junge Union hat damals massiv mobil gemacht gegen Bodo Ramelow im Wahlkampf und hat gezielt kontrastierende politische Werbung gemacht. Also wirklich ganz aktiv gegen die Linke, gegen Bodo Ramelow Wahlwerbung. So eine Art, doch schon Fake-News-Wahlkampf, also dieser typische ideologische Wahlkampf gegen die bösen Kommunisten und die bösen Linken, ja. Also Mario Vogt ist jetzt nicht gerade jemand, dem man unterstellen könnte, dass er unbedingt für eine CDU steht, die unbedingt einen Linksruck will in Thüringen und mit Bodo Ramelow koalieren will. Ganz im Gegenteil, er steht eigentlich für die CDU, die das genau nicht will. Gleichzeitig ist da aber nicht jemand, der sagt, oh, wir müssen jetzt aber hier mit der AfD zusammenarbeiten und um jeden Preis. Ich glaube, diese Leute haben mittlerweile sich so sehr die Finger verbrannt mit ihrer Anti-Bodo-Ramelow- und Anti-Linke-Haltung und sehen ganz genau, wozu das führt, wenn man die eigenen politischen Ideologien und den eigenen politischen Vorteil über das Land stellt und die Bürgerinnen und Bürger. Und eine kleine Regierungskrise, ich wiederhole es nochmal gerne, die CDU hat eine Regierungskrise mit verursacht, auf den Weg bringt, dass sie gesagt haben, gut, also wir müssen jetzt hier aus dieser furchtbaren Lage raus, denn wenn das hier so weitergeht, dann schadet das der CDU noch weiter und wir rutschen wahrscheinlich unter zweistellige Wahlergebnisse bei der nächsten Landtagswahl. Weil früher oder später hätte man diesen Landtag auflösen müssen. Und auch, wenn das jetzt sich Wochen und Monate hingezogen hätte, wäre das auch für die Linke nicht gut ausgegangen. Früher oder später wäre die Stimmung generell umgekippt. Deswegen ist es gut, dass man jetzt eine Lösung gefunden hat. Aber zurück zu Mario Vogt. Also wie gesagt, er steht jetzt nicht gerade für den Politiker CDU, der sagen würde, oh, Angela Merkel hat eine super Politik gemacht und wir müssen jetzt unbedingt mit Bodo Ramelow eine vernünftige Lösung finden. der ist jetzt, glaube ich, eher auf dem Trip pragmatisch. Retten wir, was zu retten ist, und dann machen wir es halt mit Bodo. Und nach der nächsten Landtagswahl sind wir halt bei 12% und danach müssen wir gucken, wie wir diesen Scherbenhaufen wieder aufbauen. Er hat weiterhin gute Kontakte nach Berlin. Er lehrt da unter anderem an dieser Quadriga Hochschule Berlin. Das ist so eine konservative Hochschule, komisches Ding. Auf alle Fälle eher so eine CDU-Sammelstelle, ja. Und das wollte ich nur, dass ihr das wisst. Also das ist jetzt keiner, der unbedingt ohne Rücksprache sagen würde, ach, das ist alles ganz toll, was Bodo Ramelow macht. Ganz im Gegenteil. Das ist jemand, von dem ich eher denken würde, der möchte eher die Linke nochmal an der Landesregierung verhindern als alles andere. Trotzdem, dass ausgerechnet er sagt, also wir müssen hier langsam mal zu Potte kommen, ist schon aussagekräftig genug dafür, wie schlimm es sowohl um das Land Thüringen bezüglich dieser Krise steht, als auch um die CDU selber. Alleine schon in Thüringen. Also dieser Landesverband ist kurz vor Selbstauflösung im Großen und Ganzen. Also da passiert jetzt mit der CDU erstmal ein kleiner Bürgerkrieg innerhalb dieses Landesverbandes. Heute kam raus, dass Mike Moring mit sofortiger Wirkung auch sein Amt als Parteivorsitzender zur Verfügung gestellt hat. Also der ist jetzt komplett weg vom Fenster. Dieser Landesverband der CDU, also wie das da ausgeht, wird sehr, sehr spannend sein. Weil ich glaube nicht, dass es in diesem Landesverband irgendjemanden gibt, der großartig mit Bodo Ramelow und den Linken zusammenarbeiten möchte. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Mini-Bürgerkrieg da auf Landesebene abgeht, was Berlin dafür eine Rolle spielen möchte. Denn hilfreich besonders waren die ja nicht. Die erste Reaktion auf diese Einigung, den Kompromiss in Thüringen aus dem Konrad-Adenauer-Haus, kam von unserem allseits geschätzten Generalsekretär Paul Zemiak, der ja sehr gelobt wurde dafür, dass er kurz nach Thüringen Herrn Bernd Höcke permanent einen Nazi genannt hat. Nun ja, kann man gut finden. Problematisch ist aber, dass er keinerlei Lösungsansätze hat für die Regierungskrise, die in Thüringen abgeht. Ganz im Gegenteil, er verurteilt das noch.
Der Preis für das CDU-Zugeständnis schien der späte Neuwahltermin. Doch nun könnte der so mühsam ausgehandelte Kompromiss insgesamt platzen. Denn aus dem Adenauerhaus kommt ein unmissverständliches Machtwort.
Wer Herrn Ramelow als Kandidaten der Linken zum Ministerpräsidenten wählt, verstößt gegen die Beschlüsse der CDU. Es geht hier um nicht weniger als um die Glaubwürdigkeit der CDU Deutschlands insgesamt. Es geht hier um Grundüberzeugung und um Grundwerte und nicht um politische Spielchen.
Wie die frei gewählten Abgeordneten mit dieser Ansage umgehen, unklar. Der noch amtierende Thüringer CDU-Fraktionschef Moring erklärte jedenfalls per Twitter, man wolle Ramelow nicht aktiv mitwählen.
So, und an dieser Stelle kommt wieder diese so dumme Politik mit ins Spiel, für die ich die CDU im Konrad-Adenauer-Haus eigentlich nur noch links und rechts ohrfeigen möchte. Also ich bin natürlich nicht für Gewalt, ja. Aber manchmal denkt man sich, oh Gott. Oh. Puh. Gut, dass man seine Aggression noch an einem Mikrofon auslassen kann, ja. Über Worte. So, also, Paul Zemiak sagt hier so viel wie, wer sich nicht an die Bundesbeschlüsse hält, verstößt dagegen. Menschen, Parteimitglieder, die gegen Beschlüsse der Bundespartei verstoßen, können aufgrund dieser Tatsache auch aus der Partei ausgeschlossen werden, weil sie parteischädigendes Verhalten an den Tag legen. Diese Bundesbeschlüsse sind tatsächlich bindend. Das heißt, es darf keine Koalition zusammenarbeiten mit den Linken geben. Das heißt, wer das trotzdem tut, namentlich bekannt ist, vielleicht auch Landesverbände, können rechtmäßig tatsächlich wegen Verstoßes, wegen parteischädigendem Verhalten ausgeschlossen werden. Der Vorteil ist, keiner weiß natürlich, wer sind diese vier Leute, und das sollte dann in dem Fall auch geheim bleiben. Wenn Paul Zemiak das nämlich so ankündigt, und die Namen werden bekannt, und er tut nicht das, was er angekündigt hat, mit dieser Drohung, und zwar diese Leute aus der Partei auszuschließen, dann macht er sich natürlich nochmal unglaubwürdig. Herzlichen Glückwunsch. Also, anstatt sich in dem Fall einmal zurückzuhalten, einmal die Klappe zu halten, einmal darauf einzugehen, dass wir 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch nicht ein einheitliches Land sind, in dem die politischen Realitäten in Ost und West nun mal tatsächlich auseinanderfallen, in dem die Linke im Osten schon seit 30 Jahren immer mal wieder an der Landesregierung beteiligt war und ein ganz anderes Personal stellt und auch vernünftig arbeitet, anstatt anzuerkennen, dass es hier um Bodo Ramelow geht. Jemanden, mit dem man ganz locker flockig, wenn er in der SPD wäre, zusammenarbeiten könnte, weil er ein Sozialdemokrat ist und dass die CDU ja bisher nicht gestört hat, mit Sozialdemokraten zusammenzuarbeiten. Anstatt vielleicht auch mal auf einen politischen Berater zu hören, den die im Konrad-Adenauer-Haus sicherlich haben und die völlig überbezahlt sind und ihnen wahrscheinlich sagen, ja, jetzt gibt's hier keinen Ausweg, vielleicht sollten wir das einfach mal so nebenbei fließen lassen und ignorieren und nicht kommentieren. Anstatt das alles zu tun und vielleicht mal in die Öffentlichkeit zu... Also, um ehrlich zu sein, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst in die Öffentlichkeit und bist tatsächlich mal ehrlich. Es geht ja hier um Glaubwürdigkeit, lieber Paul. Also sei ehrlich, sei glaubwürdig und sage, ja, das ist der Osten, wir sind hier im Westen. Das ist eine andere politische Realität. Hier geht es um das Land, ja. Hier geht es ja immer um das Land und nicht die Partei und die Parteiideologie und irgendwelcher Quark, sondern hier geht es ums Land Thüringen. Also bedeutet dir das irgendwas, liebe CDU, lieber Paul? Oder ist das nur blödes Geschwafel, Gelaber, Heuchelei? Weil das, was du hier tust, du stellst, lieber Paul, liebe CDU, die politische Ideologie deiner eigenen Partei über das Land, über die Thüringer, über eine funktionierende Regierung. Und das ist dann natürlich schädlich, vor allem für Thüringen. Aber dann sei auf andere Art und Weise ehrlich und sag, dir ist Thüringen scheißegal. Spielt so und so keine Rolle mehr, deine Partei geht da demnächst unter. Also anstatt das alles zu tun, ehrlich bist du nicht. Gut, dann sei nicht ehrlich. Aber dann halt auch wenigstens die Klappe und kommentiere es nicht. Du hast doch gerade so viel zu tun mit deiner Nachfolgeregelung im Konrad-Adenauer-Haus. Du hast da vier verschiedene, völlig amok laufende mögliche Kandidaten. Also Laschet wird gerade auf Händen kniend. Hast du da nichts zu tun, ja? Laschet zu überreden, während Merz und Röttgen da irgendwie ihr eigenes Süppchen kochen und nebenbei den Fraktionsvorsitzenden Brinkhaus bearbeiten. Also habt ihr alle nichts zu tun, kümmert euch doch darum. Also eure Partei läuft gerade auch auf Bundesebene amok, lasst doch die armen Thüringer in Ruhe, die haben ganz andere Probleme. Ihr könntet das ganz locker, flockig, stillschweigend ignorieren. Schmeißt der Presse irgendeinen internen Streit auf Bundesebene als Ablenkungsmanöver hin und dann spielt das auch alles keine Rolle mehr. Die Presse kümmert sich so und so nicht um Thüringen. Da gibt es keine Landesredaktion. Würde keiner drüber schreiben. Also du bist nicht ehrlich und du ignorierst es nicht. Du machst die ganze Situation nur noch schlimmer, indem du ankündigst, ja, wer das macht, der kann theoretisch aus der Partei geworfen werden. Na, herzlichen Glückwunsch. Wo genau ist hier dieses Konzept von erst das Land, dann die Partei und dann man selbst in irgendeiner Art und Weise durch Paul Ciemiak und sein Verhalten und seine Äußerungen wiedergespiegelt worden? Ich sehe es nämlich nicht. Was man hier gemacht hat, ist die eigene politische Ideologie zum Wohle der Westdeutschen wieder mal über alles andere zu stellen. Während das Land Thüringen ja auch Einwohnerinnen und Einwohner hat und eine Verwaltung und Mitarbeiter, um die man sich zu kümmern hat. Hier ist kein Bundesland besser als das andere und wenn euch eure westdeutschen Konservativen aufs Dach steigen, dann erklärt ihnen doch, dass es hier ums Land geht. Das ist doch gerade konservativ sein, oder? Staatstragend, Verantwortung übernehmen, seine Fehler korrigieren. Ist das nicht Verantwortung? Ist das nicht konservativ? Meine Fresse, das ist so dumm, so dumme Politik. Wirklich. Ich verstehe es auch nicht. Ich meine, wenn du unbedingt willst, dass die CDU gegen die Wand läuft, dann mach das doch bitte. Aber mach es nicht so dumm. Mach es nicht so wirklich abgrundtief dämlich, dass mir dafür einfach nur noch die Worte fehlen. Ich meine, von mir aus, dann geht die CDU halt genauso wie die SPD baden, aber ich habe leider das Gefühl und die leise Ahnung, dass das für keinen von uns hier überhaupt gut ausgehen wird, wenn die CDU jetzt auch noch Harakiri betreibt. Und genau das ist es nämlich, was sie machen. Wenn sie öffentlich zeigen, dass ihnen die Bevölkerung, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern, völlig egal ist. Sondern hier geht es um sie selbst, um ihre politischen Einstellungen und darum, dass die westdeutschen Mitglieder ihnen nicht abhanden kommen, weil man mit Bodo Ramelow zusammenarbeitet, der zufällig in der linken Partei ist. Das kannst du doch im Ostdeutschen nicht mehr erzählen, dass das irgendwie normal ist oder dass das mit CDU-Politik zu tun hat. Was ein ostdeutscher Wähler will, ist, dass es eine vernünftige Regierung gibt, keinen so überbordenden, dummen Streit permanent um irgendwelche Posten, sondern dass die Arbeit hier funktioniert. Dass auch Lehrerinnen und Lehrer in der Schule sind in Thüringen, ja? Da hat das Land genug Probleme mit. Aber das scheint Paul Ziemiak und dem Konrad-Adenauer-Haus alles reichlich scheißegal zu sein. Und wenn das als Botschaft ankommt, und so kommt das als Botschaft an, wo gehen diese Wählerinnen und Wähler denn dann wohl hin? Natürlich zur Linken. Und dann kann man noch froh drüber sein. Und alle anderen? Protest? Dagegen sein? Das Angebot? Das bietet Bernd Höcke? Das bietet die AfD? Na, herzlichen Glückwunsch. Haben wir alle draus gewonnen, Paul. Fantastisch. Und ja, heute sind Wahlen in Hamburg. Ich nehme ja Sonntag auf. Leider diese Folge nicht vor den Hamburger Landtagswahlen, aber was soll's. Dennoch finde ich es gar nicht so schlecht, hier nochmal ein paar Eckdaten zu Hamburg einzuspielen, was denn da so alles eigentlich auf dem Tableau steht und was wichtig wäre.
In Hamburg leben rund 1,8 Millionen Menschen. Der Stadtstaat zählt innerhalb der EU zu den wirtschaftsstärksten Regionen. In Hamburg leben bundesweit die meisten Einkommensmillionäre. Auf der anderen Seite wächst etwa jedes fünfte Kind in einem Hartz-IV-Haushalt auf. Wohnen ist vergleichsweise teuer. Hamburg hat mit rund 10 Euro pro Quadratmeter die höchste durchschnittliche Netto-Kaltmiete aller Bundesländer. Die Stadt ist mit 33,2 Milliarden Euro hoch verschuldet. Derzeit werden jährlich mehr als 600 Millionen Euro Zinsen fällig. Durch die Schuldenbremse darf Hamburg seit diesem Jahr keine neuen Schulden mehr machen. Hamburg gilt als eine der letzten Hochburgen der SPD. Derzeit regiert Bürgermeister Peter Tschentscher zusammen mit Bündnis 90 die Grünen.
An dieser Stelle noch Dankeschön für diese Eckdaten zu der Stadt Hamburg. Kommt von dem Öffentlich-Rechtlichen, habe ich ja durch Beiträge finanziert. Ich soll es ja nicht mehr GEZ nennen, aber deswegen darf ich es hier einspielen. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Eine Stadt mit sehr, sehr reichen Menschen, sehr, sehr armen Menschen und einer riesengroßen Kluft dazwischen. Das gleiche Problem, was so gut wie jede Stadt, die in irgendeiner Art und Weise viel Bevölkerung hat und viel Bevölkerungswachstum auch, weil Menschen strömen eher in die Städte als hinaus. Das gleiche stört die Stadt Hamburg auch schon seit Jahren. Das ist hauptsächlich das Problem mit den steigenden Mieten. Gleichzeitig wollen weder die SPD noch die Grünen, die gerade regieren und wahrscheinlich auch in Zukunft regieren werden, einen Mietendeckel. Und wir haben da einen klitzekleinen Skandal an der Backe, das irgendwie keine wirklich große Rolle gespielt hat, wenn wir ehrlich sind. Und zwar, dass das Finanzamt in Hamburg 47 Millionen Euro an Steuererstattung durch eine Privatbank hat verjähren lassen. Das hat verschiedene Gründe. Laut dem Finanzamt Hamburg, das sich dazu geäußert hat, liegt es hauptsächlich daran, dass es keine Rechtssicherheit gab, dass man dieses Geld auch vor Gericht verteidigen kann, weil die Gefahr bestand, dass die Warburg Bank, die im Rahmen von Cum-Ex-Geschäften diese 47 Millionen Euro rechtswidrig ergaunert hat, und das ist nachgewiesen, dazu gibt es mittlerweile auch entsprechende Urteile bzw. laufende Verfahren, wo die Richter schon angedeutet haben, also das hier ist sowas von illegal. Wir hauen euch das vorne und hinten um die Ohren. Also dieses Finanzamt, dessen Ex-Chef jetzt Bürgermeister ist und sich immer mal zurückgezogen hat unter dem Verweis auf das Steuergeheimnis. Dessen Ex-Chef hat diese Steuern verjähren lassen. Und das ist halt kein Erlassen der Steuern, das möchte ich ganz klarstellen. Ein Steuererlass ist das nicht. Verjähren lassen finde ich sogar noch schlimmer. Ein Erlass musst du prüfen, es muss beantragt werden, es gibt Härtefälle. Es gibt tatsächlich Möglichkeiten, auch Steuerschulden zu stunden. Das sind aber Einzelfälle, Härtefälle mit Personen, denen es wirklich sozial, finanziell ganz dreckig geht. Eine Verjährung von Steuern, ja, in dieser Höhe durch eine Privatbank, das ist mindestens Schlamperei. Und das sehe ich als persönliche Beleidigung an, als Steuermitarbeiterin, ja. Weil wenn mir das passieren würde, ich glaube, ich würde nicht aus dem Büro meines Vorstehers herauskommen. Jedenfalls nicht mindestens dreifach gefaltet und ohne Job. Aber ich möchte an der Stelle auch nicht allzu weit ausholen, weil ich einen wunderbaren Gast bei mir hatte und wir zusammen darüber geredet haben, über dieses ganze Cum-Ex-Geschäft nochmal und aber auch, was in Hamburg passiert ist. Und er mir da noch ein bisschen Einsichten sozusagen gegeben hat, beziehungsweise wir uns darüber unterhalten haben. Und das war Stefan Herweg. Stefan arbeitet unter anderem für Dimasio im Bundestag, also den linken finanzpolitischen Sprecher. Und er ist aber auch schon in 10:30 gewesen, also dem Podcast, der von Ines gemacht wird, die auch schon hier bei mir im Podcast war. Und von Steve, der auch hier schon im Podcast war. Also alles eine sehr linke Podcast-Bubble hier. Obwohl ich auch versuche, immer mal wieder mit Konservativen durch diese Bubble hindurchzukommen, damit man sich hin und wieder auch mal aufregen kann. Weil ich zugebe, ich bin nicht komplett links. Dazu bin ich einfach zu, naja, sagen wir es, staatstragend. Obwohl das ja auch eine Eigenschaft ist, die man jetzt mittlerweile den Linken zuordnen kann, dank Bodo Ramelow. Aber wie gesagt, ich möchte es ja nicht mehr allzu lang machen. Hört euch hier das Gespräch an und danach hören wir uns wieder. Hallo, Stefan.
Hi, Jenny.
Du unterbrichst jetzt sozusagen deine Mittagspause, ich auch, um mal über solche Sachen wie Cum-Ex Hamburg zu reden und so generell über Cum-Ex. Aber stell dich erstmal kurz vor, wer du bist, damit meine Hörerinnen und Hörer dich einordnen können.
Ja, hi. Freut mich voll, bei dir im Podcast zu sein. Ich bin Stefan Herweg aus Berlin. Ich arbeite im Bundestag seit 2 Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter und beschäftige mich dabei unter anderem auch mit so spannenden Sachen wie Cum-Ex.
Für wen arbeitest du?
Ich arbeite für Fabio De Masi, der ist finanzpolitischer Sprecher der Linksfraktion und war mit ihm auch davor 3 Jahre im Europaparlament, wo er Abgeordneter war. Und zur letzten Bundestagswahl sind wir dann sozusagen zusammen nach Berlin umgezogen.
Also von Brüssel nach Berlin, das ist ja auch ein Umgewöhnungseffekt, oder?
Genau, ja.
Wir hatten ja schon eine Weile versucht, zueinander zu finden, aber unsere beiden Terminkalender haben nicht zueinander gepasst. Jetzt ist gerade Wahlkampf in Hamburg und ich hatte heute schon wieder so eine richtig unschöne Diskussion mit Twitter, SPD-Lern, die nicht darauf eingehen wollten, dass ihr ehemaliger Finanzsenator, jetziger Bürgermeister Tschetschner, in der Zeit 2016 irgendwie eine Kleinigkeit an Steuern hat verstreichen lassen. Wollen wir ganz von vorne anfangen? Es geht ja hier um Cum-Ex-Geschäfte. Mhm. Was sind Cum-Ex-Geschäfte und Cum-Cum?
Cum-Ex-Geschäfte sind super kompliziert, aber lassen sich glücklicherweise relativ gut zusammenfassen. Um das Beispiel zu klauen, mit dem auch Fabio es öfter erklärt, es gibt eigentlich viele, viele gute Analogien. Eine ist
Hallo?
Einfach die Fundbonds wieder einzutauschen, für die ich auch Flaschen gekauft habe.
Du warst zwischenzeitlich weg, du musst noch mal von vorne anfangen.
Oh, das okay.
Die Verbindung war unterbrochen.
Okay. Was ist Cum-Ex? Cum-Ex ist in der Praxis super kompliziert, aber glücklicherweise auch mit ein paar Analogien ganz gut zu erklären. Zum Beispiel, anstatt mir einfach nur die den Pfand, den ich im Supermarkt gezahlt habe, wieder erstatten zu lassen für Flaschen, die ich auch gekauft habe, habe ich zu Hause eine schöne Maschine, mit der drucke ich einfach zusätzliche Pfandbons und gehe dann mit einem ganzen Bündel solcher Pfandbons in den Supermarkt und lasse mir viel mehr Geld wiedergeben, als ich jemals für Pfand bezahlt habe. Das im Steuerrecht funktionierte das damals so. Die meisten der Cum-Ex Geschäfte fanden zwischen 2006 und 2011 in Deutschland statt. Ob das immer noch möglich ist, ist auch eine ungeklärte Frage, die aber jetzt mit Hamburg weniger zu tun hat. Damals in den Jahren war es so, dass sich große Investoren, Banken und einige Anwälte diese Trades ausgedacht haben und im Kern rund um den Dividendenstichtag, also den Stichtag, wo die Aktiengesellschaften wie Bayer oder Daimler oder so ihren Aktionären auf die Aktien Gewinne ausschütten, Dividenden. Um diesen Stichtag herum haben all diese Akteure sozusagen im Team die Aktien so schnell hin und her gehandelt, dass es für das Finanzamt so aussah, als hätten zwei Leute eine Aktie besessen. Und da muss man dann noch eine weitere Eigenart des Steuerrechts beachten, dass gewisse Menschen die Steuern, die man auf Dividenden zahlt, sich erstatten lassen können. Genau genommen nicht Menschen, sondern Firmen. Das ist auch an sich nicht verkehrt. Es wurde aber in dem Fall dafür missbraucht, dass sich eben zwei Firmen die Steuer haben erstatten lassen, die nur einer gezahlt hat. In der Summe wurde also somit Geld aus der Staatskasse zusätzlich rausgenommen. Und die Schätzungen, wie viel das war, gehen auch auseinander, aber man rechnet eigentlich mindestens mit 10 Milliarden Euro, die damit tatsächlich gestohlen wurden. Und das ist eben ein großer Unterschied zu irgendwelchen anderen Steuertricks, die man sonst in der Zeitung liest von Google oder so, die viel Gewinne machen, aber wenig Steuern zahlen. Denn hier wurde einfach nicht nur weniger gezahlt, sondern hier wurde tatsächlich eben was rausgenommen aus der Kasse zusätzlich.
Über welchen Zeitraum sprechen wir denn da?
Ja, wie ich meinte eben, dass die meisten dieser Geschäfte liefen von 2006 bis 2011 ungefähr. Ende 2011 wurde dann tatsächlich das Gesetz so geändert, dass diese Pfandbon-Druckmaschine quasi der Stecker gezogen wurde, weil nur noch eine Stelle, nämlich die, wo auch die Steuer tatsächlich bezahlt wird, die durfte die Bescheinigung darüber ausstellen. Und mit den Bescheinigungen sind die Leute sich dann die Erstattungen holen gegangen. Das heißt, dass die Maschine quasi die zusätzliche Bescheinigungen produziert hat, die wurde gestoppt. Die wurde aber sehr spät gestoppt, denn eigentlich wussten im Finanzministerium in Berlin die Leute schon seit mindestens 10 Jahren vorher, dass es diese Möglichkeit im Grundsatz gibt. Und warum sind die seit, sage ich es, ab 2006, davor gab es in jedem Fall auch schon solche Geschäfte. In dem Untersuchungsausschuss, den der Bundestag dazu schon vor einigen Jahren gemacht hat, 2 Jahren, kam heraus, dass eigentlich seit 1990 das irgendwie schon einzelnen Leuten bekannt war. Ab 2006 ging die Party ganz gut, ganz richtig los, weil im Kern ein Versuch, das Ganze einzudämmen, so manipuliert wurde, dass es dadurch scheinlegalisiert war. Was heißt das? Vorher war es einfach mehr rechtliche Grauzone. Denklogisch ist eigentlich klar, wenn man eine Steuer nicht gezahlt hat, kann man sie sich auch nicht erstatten lassen. Aber das Gesetz war nicht so klar. Und 2006 wurde das Gesetz so geändert, dass es für deutsche Banken, die hier die Steuer abführen, ausgeschlossen wurde. Und dann haben die ganzen Trader daraus den Schluss gezogen, na, dann machen wir es übers Ausland. Das heißt, es waren immer noch Deutsche, aber die Aktie wurde eben in London gehalten. Und dann war es sozusagen scheinbar legal und große Anwaltskanzleien haben das auch alle bestätigt. Mittlerweile sind aber die Gerichte viel weiter, weil diese grundsätzliche Perversion natürlich bleibt. Ich kann mir, auch wenn ich es mir noch so schön einrede, kann ich mir Steuern nicht zweimal erstatten lassen, die überhaupt gar nicht gezahlt wurden.
Ja, es gibt ja momentan auch mehrere Fälle, ich glaube vor einigen Gerichten. Und ein vorsitzender Richter heißt Robland Zickler, glaube ich. Der hat dazu gesagt, Cum-Ex-Geschäfte in der hier angeklagten Konstellation sind strafbar. Es kam zum kollektiven Griff in die Staatskasse. Das geht steuerrechtlich nicht, was hier gelaufen ist. Tatsächlich mussten sie erstmal prüfen, ob das, wie du beschrieben hast, eine Grauzone im Gesetz ist. Also, dass es da eine Lücke gibt, weil es gibt ja Steuervermeidung, die ist auch legal. Aber was sie hier tatsächlich gemacht haben, ist ja ungefähr so, als würdest du zum Finanzamt gehen und eine Rechnung vorlegen, eine gefälschte, um Vorsteuer erstattet zu bekommen. So stelle ich mir das ungefähr vor. Obwohl du niemals irgendwas gekauft hast, holst du dir Steuern zurück. Also du holst dir Geld zurück, für das du nie Kosten hattest.
Genau, richtig. Also es ist das mit der Vorsteuer kann man auch als Beispiel nehmen. Es ist nicht so, dass ich einfach nur ein zusätzliches Arbeitszimmer zu Hause anmelde, weil da brauche ich immer irgendwelche, was ich nicht habe, da brauche ich immer irgendwelche Einkommen, von denen ich das abziehen kann. Aber hier geht es tatsächlich noch um eine Stufe krimineller. Und der Richter ist ein guter Punkt. Der ist tatsächlich bei all dem auch politischen Versagen in dem ganzen Skandal, neben der Gier und so weiter der Akteure, ist der momentan so ein bisschen die Licht- und Hoffnungsgestalt, weil die haben das eigentlich sehr klar jetzt schon gesagt. Die Verfahren laufen noch. Also in Bonn läuft das erste Strafverfahren wegen Cum-Ex, wo tatsächlich zum ersten Mal Menschen wegen schwerer Steuerhinterziehung, so heißt es dann juristisch, verurteilt werden könnten und wahrscheinlich auch werden. Was vorher schon geklärt wurde, war das mit der Grauzone. Da haben nämlich Gerichte klargestellt, Finanzgerichte klargestellt, Cum-Ex ist illegal und das war eigentlich nicht richtig. Das war aber dann eben noch keine Entscheidung darüber, ob jetzt einzelne Individuen das mit Vorsatz und Schuld gemacht haben. Und das wird jetzt in Bonn verhandelt. Und das ist natürlich das prominentere Verfahren. Vor allen Dingen auch deshalb, weil in Deutschland ja vor Gericht, im Strafrecht zumindest, nur Menschen angeklagt und verurteilt werden können. Keine Unternehmen. Wir haben kein sogenanntes Unternehmensstrafrecht, wie es es in anderen Ländern gibt, wo auch Unternehmen vor Gericht sich verantworten müssen. Das hängt mit der deutschen Rechtsgeschichte und so Begriffen wie Schuld und so weiter zusammen, dass das nur Menschen könnten. Das führt aber dazu, dass es in Deutschland sehr viel schwieriger ist, Firmen für Wirtschaftskriminalität zu verknacken. Und jetzt hat aber gibt es quasi eine Krücke, die auch erst seit 2 Jahren gibt, die sogenannte Vermögensabschöpfung, auch wieder hochjuristischer Begriff. Im Kern heißt das aber nur, wer aus einer Straftat Vorteile gezogen hat, selbst wenn er selber nicht verurteilt wird, der kann diese Vorteile, dieses Geld vom Gericht eingezogen bekommen. Und da kommen wir jetzt auch, ist eine gute Brücke im Grunde genommen zu dem Hamburger Fall, denn dort gibt es die Warburg Bank. Die Warburg Bank ist
wollte gerade erzählen, also als ich mich erkundigt habe über diesen ganzen Cum-Ex-Skandal, bin ich im Dezember auch über einen Artikel der Zeit gestolpert. Und da wurde tatsächlich über die Warburg Bank berichtet, die auch in diesem Fall in Bonn, glaube ich, vor Gericht steht. Und da hatte sich unter anderem schon der Anwalt der Warburg Bank geäußert und meinte dann, die Bank habe nie die Absicht gehabt, steuerwidrige Aktiengeschäfte zu betreiben oder sie zu fördern. Obwohl ihnen eigentlich klar gewesen sein muss, den Beteiligten jedenfalls, die das gemacht haben, dass sie sich Steuergeld zurückholen, auf das sie überhaupt kein Anrecht haben. Also wie verteidigt man das?
Klar. Ja, irgendwie jeder normale Mensch, mit dem man darüber redet, sagt natürlich, hey, das, wie kann das sein sozusagen? Und die Aussage der Warburg, die du aus dem Artikel vorgelesen hast, die sie im Dezember vor dem Gericht getätigt haben, die ist ja quasi schon, nachdem ihnen der Richter die Pistole auf die Brust gesetzt hat, kommen sie mit der Aussage. Und bisher war es halt immer, wir wissen gar nicht, was ihr wollt, so nach dem Motto, wir haben überhaupt nichts Illegales getan.
Ja, sie haben ja dann auch noch gesagt, also wir zahlen es zurück. Wir haben nichts Falsches getan, aber wir zahlen das Geld zurück.
Genau. Das war auch jetzt bei der Diskussion jetzt tatsächlich in Hamburg und um die Politik dort noch wichtig, wie und unter welchen Umständen sie eventuell was zurückzahlen könnten, weil sie natürlich auch versuchen, jetzt möglichst günstig aus der Nummer rauszukommen. Und das Gericht hat letztlich eine sehr hohe Zahlung. Das Gericht will von dieser einen Bank 278 Millionen Euro haben.
Von der Warburg Bank.
Von der Warburg Bank, genau. Die Warburg Bank hat aber meiner Erinnerung nach auch nur überhaupt knapp so viel Eigenkapital. Das heißt, das wäre dann sogar für die Bank existenzgefährdend. Da sieht man aber auch nochmal die Dimensionen, mit denen sich da die Akteure auf das Parkett dieser kriminellen Geschäfte gewagt haben, also teilweise über ihrem eigenen Finanzrahmen sozusagen, indem sie sich halt auch Kredite aufgenommen haben, um mehr Aktien handeln zu können und damit sich mehr Steuern erstatten zu können. Und was die Warburg Bank jetzt argumentiert, jenseits dessen, dass sie gesagt hat, okay, wir zahlen vielleicht ein bisschen zurück, die schiebt quasi den schwarzen Peter weiter. Die sagt, wir wussten eigentlich gar nicht, was da passiert. Die Deutsche Bank ist schuld, die haben sie auch verklagt, also Warburg, die Deutsche Bank, weil natürlich alle jetzt versuchen, noch ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen und irgendwelchen anderen Akteuren in dem ganzen Gebilde eben die Schuld zu geben.
Jetzt mal eine Frage, also was genau fordert das Gericht zurück? Alles das an Steuern, was der Warburg Bank fälschlicherweise erstattet wurde?
Genau, plus Gelder, die aufgrund der Warburg Bank irgendwelchen Kunden, reichen Investoren erstattet wurden. Also da gab es zum Beispiel Carsten Maschmeyer, der auch schon ja vor 10 Jahren mal irgendwann in den Medien war als Schröder-Buddy und mit Versicherungen viel Geld verdient hat. Der ist dann hingegangen und hat 50 Millionen irgendwo so die Größenordnung in Cum-Ex angelegt, um eben auch aus diesen Steuererstattungen zu profitieren. Und das hat er nicht selber gemacht, sondern auch über Banken. Und so hat die Warburg eben auf eigene Rechnung Profite gemacht und hat für Kunden Profite gemacht. Und all das Geld will das Gericht jetzt wieder haben.
Ja, nachvollziehbar. Warum will die Warburg Bank die Deutsche Bank verklagen? Ich meine, das haben sie auch selber gemacht.
Sie haben selber mitgemacht, die Deutsche Bank hat auch mitgemacht. Das liegt daran, dass da eben immer verschiedene Akteure an diesen Geschäften beteiligt waren. Und die Warburg Bank behauptet halt jetzt, sie hätten das gar nicht gewusst und verstanden. Und eigentlich wäre die Deutsche Bank in ihrer Konstellation der gewesen, der die Steuererstattung nicht hätte beantragen dürfen. Aber das Ganze ist eigentlich letztlich nur ein Ablenkungsmanöver aus meiner Sicht, weil das Wichtige bei diesen Geschäften ist eben, dass die ganzen Akteure sozusagen im Team handeln, weil sie die Aktien ja im Kreis handeln und weil sie sich auch Aktien gegenseitig leihen und dabei springt dann ein kleiner Gewinn raus und der Gewinn ist das, was die Allgemeinheit zahlt, nämlich die Steuererstattung, die nicht hätte sein dürfen und die wird dann geteilt und das hat eigentlich auch schon ein interner Bericht, den die Finanzaufsicht über die Warburg Bank hat erstellen lassen, ergeben. Das hat der Parlamentarische Untersuchungsausschuss hier im Bundestag ergeben. Und das wurde eigentlich auch schon in dem Gerichtsverfahren deutlich, dass diese verschiedenen Akteure, Banken und Investoren bei diesen Geschäften eben in Absprachen gehandelt haben. Da wurden dann die SMS- oder E-Mail-Chats von irgendwelchen Händlern vor Gericht vorgelesen, wo halt klar wurde, hier wussten alle, um was es ging. Und deswegen ist die Verteidigungslinie der Warburg da meines Erachtens nach relativ dünn. Letztlich bin ich aber natürlich auch nicht in jedem Einzelfall so drin, dass man jetzt sagen könnte, an Tag X haben die das und das gemacht, das muss das Gericht klären. Aber wie du ja eben auch schon gesagt hast, ist der Richter eigentlich da relativ klar gewesen, dass er da sich dieses Geld wiederholen wird.
Wie passt denn da in das Ganze eigentlich die BaFin rein? Also ich frage mich ja, wann ist das erste Mal öffentlich richtig bekannt geworden? Also wann haben sie gesagt, so Feierabend, das ganze System kracht jetzt in sich hier zusammen? Und kam danach erst die BaFin oder, also wie muss ich mir das vorstellen?
Ist auch eine voll gute Frage. Die BaFin ist ja die Finanzaufsicht, also ist für all die Banken eigentlich zuständig. Und manche der Journalisten, die da jetzt schon länger drüber schreiben, haben auch gesagt, zum Beispiel, die wussten das eigentlich auch von Anfang an. Diese ganzen Geschäftsarten, teilweise müssen Produkte, die dafür genutzt wurden, um diese Aktien zu handeln, von der BaFin auch genehmigt werden. Im Detail hat sich damit hier dieser Untersuchungsausschuss im Bundestag auch befasst und hatte damals eben viele Aspekte aufgedeckt, wo die Finanzaufsicht zumindest sage ich mal, übervorsichtig war und eigentlich schon viel früher hätte Alarm schlagen können. Die haben sich damals darauf zurückgezogen, dass sie ja gar nichts mit Steuern zu tun haben. Das ist natürlich auch ein bisschen...
Also wir haben nicht Schuld.
Genau, wir haben nicht Schuld. Das ist ja sowieso das generelle Lied, was halt alle singen. Aber eigentlich das Problem hier bei dem Untersuchungsausschuss war damals auch gewesen, da war ich noch nicht hier, aber dass natürlich die Opposition mit ihren Stimmen kann so einen Untersuchungsausschuss einrichten, aber die können am Ende nicht den Bericht annehmen. Deswegen waren halt dann trotzdem die Stimmen der Parteien, deren Finanzminister letztendlich in der Zeit, als das lief, auch im Amt waren. Also die Herren Steinbrück der SPD, Schäuble der CDU und davor noch Eichel der SPD auch.
Oh, das geht halt weit, weit zurück, ist ja furchtbar.
Ja, das, wie ich eben schon meinte, seit den 90ern ist es allgemein, also gibt es Einzelfälle und im Grunde genommen seit 2002 wissen eigentlich Leute hier in Berlin, dass es ein Problem gibt. So. Und dann wurde halt jahrelang nicht gehandelt und das ist der eigentliche politische Skandal und der sich jetzt nochmal in dieser Hamburger Berichterstattung im Kleinen, im Einzelfall wiederfindet. Aber natürlich kann man all diese Leute auch, und die waren teilweise auch vor dem Ausschuss und haben dann natürlich auch gesagt, so ja, wir wussten von nichts und so weiter. Und der eigentliche Skandal ist aber wirklich meines Erachtens nach, dass man das so lange hat geschehen lassen.
Kommen wir mal zu Hamburg. Ich hatte auch auf die BaFin angesprochen, weil die natürlich die Warburg Bank in dem ganzen Rahmen auch geprüft hat. Mhm. Und Ende November sind dann auch die beiden Mehrheitsgesellschafter Max Warburg und Christian Olerius, glaube ich, heißt der, aus dem dortigen Aufsichtsrat zurückgetreten, weil die Gefahr bestand, dass die BaFin selber ihnen das Recht sozusagen entzieht, die Bank zu leiten, aufgrund der Tatsache, dass sie natürlich dafür Verantwortung tragen, dass die Warburg Bank doch in erheblichem Maße steuerlich, naja, Steuerschaden angerichtet hat bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und dann kam jetzt im Anfang diesen Jahres, ich glaube jetzt vor ein, zwei Wochen raus, aufgrund eines Panoramaberichtes, dass die Stadt Hamburg selber auf 47 Millionen Steuerrückzahlungen verzichtet hat, obwohl es Verzicht in dem Sinne im Steuerrecht ja nicht gibt. Sondern du kannst natürlich auf Steuerrückzahlungen, du kannst aufgrund eines Antrags bei besonderen Fällen dann sagen, gut, du musst die Steuer nicht zurückbezahlen, wenn zum Beispiel Insolvenz besteht oder sowas alles. Es gibt immer Fälle, Einzelfälle. Hier in dem Fall ist das so, man hat die Steuerrückzahlung verjähren lassen, also man hat es verschlafen, die Steuer einzukassieren. Wie kommt es denn dazu? Weil das ist ja auch ein ganz anderes staatliches Versagen auf ganz anderer Ebene.
Ja, gute Frage. Ich meine, was jetzt berichtet wurde bei Zeit und Panorama, dieser Fall aus 2016, da ist es so, der Staat hätte die Warburg, in dem Fall von Cum-Ex, hat ja quasi die Warburg Geld vom Staat gefordert oder eingenommen, sozusagen, was ihr nicht zugestanden hätte. In Form dieser Steuererstattungen. So, die stehen auf der Steuererklärung der Warburg von damals 2009. Um das Jahr ging es in dem Fall drauf. Und da hat der Staat ausgezahlt. So wie wenn du oder ich eine Einkommensteuererklärung machen und irgendwie zu dem Ergebnis kommen, dass wir Geld zurückkriegen vom Staat. So, und das ist ausgezahlt worden. Und dann hat aber das Finanzamt einige Jahre Zeit, um diesen Bescheid nochmal zu ändern. Und diese Frist hat Hamburg verstreichen lassen. Das heißt, sie haben 2016, obwohl damals dann schon, wie gesagt, dieser Untersuchungsausschuss hier lief, obwohl damals schon die Staatsanwaltschaften ermittelt haben, obwohl damals schon einzelne Gerichte gesagt hatten, das ist eigentlich illegal, haben sie sich dann dagegen entschieden, von der Warburg dieses Geld aus 2009 zurückzufordern. Und das ist dann verjährt. Und das war sozusagen jetzt der eine Aufreger, dass da eben die Finanzbehörde, obwohl es intern diese Hinweise gab, also öffentlich die Hinweise gab und intern auch Teile ihrer eigenen Verwaltung, die Betriebsprüfer zum Beispiel, von denen du eben schon allgemein mal gesprochen hattest.
Es gibt ja Akten bei der Staatsanwaltschaft in Köln und da gibt es Vermerke, dass tatsächlich Betriebsprüfer draußen waren und sich die Warburg angeguckt haben, weil du kannst ja nicht Steuerrückzahlungen von Amts wegen jetzt einfach beantragen in der Höhe, in der man es erstattet hat. Man muss das ja alles nochmal überprüfen, ob das alles so korrekt ist und einen neuen Bescheid erlassen. Und die haben gesagt, ja, wir hätten schon gerne 47 Millionen zurück, die Betriebsprüfer, waren im Herbst 2016 fertig. Und haben dann das Ganze zur höher geordneten Finanzbehörde geschickt, wie du das halt machst, mit einer Steuerrückzahlung von 47 Millionen. Das kann ja ein Betriebsprüfer nicht alleine entscheiden. Das muss ja an die jeweiligen Sachgebietsleiter, beziehungsweise in solchen Fällen, nehme ich ganz stark an, auch auf den Tisch des Finanzsenators. Und die müssen das dann natürlich auch freigeben. Und das lag dann da und es wurde nichts gemacht.
Genau, bis zum 31.12.2016 und dann war die Frist sozusagen verjährt und das Geld war weg. Und das ist eben jetzt die Frage, wo sich auch der Hamburger Bürgermeister, der jetzt mittlerweile ist, erklären muss. Bisher sagen sie nur, ja, wir haben alles rechtmäßig gemacht und das Steuergeheimnis verbietet uns, Genaues zum Einzelfall zu sagen. Deswegen steht so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Aber was du eben geschildert hast, das ist erstmal Fakt. Das Geld wurde verjähren lassen, obwohl es diverse Drängen, auch von zum Beispiel den Kölner Ermittlern, die du erwähnt hast, die haben sich an Hamburg gewendet, haben gesagt, hey, was ist los? Holt ihr das Geld wieder? Wir haben hier folgende, die haben ja auch die Warburg durchsucht. Also dazu muss man wissen, die Warburg sitzt zwar in Hamburg, aber in Köln laufen eigentlich die allermeisten Ermittlungen gegen Cum-Ex in ganz Deutschland. Und deswegen sind die Kölner und die Düsseldorfer Polizisten in Unterstützung, sind eben nach Hamburg gekommen, haben die Bank durchsucht und haben das ja alles ja festgestellt. Und haben dann die Hamburger Behörden gesagt, so sieht's aus, das sind unsere, ist unser Sachstand. Wir haben jetzt hier, wir sind zwar noch nicht fertig, aber es sieht schwer so aus, als sollte dieses Geld zurückfordern. Und dann wurde eben in Hamburg nicht entsprechend gehandelt.
Mir wurde übrigens von jemandem auf Twitter dann geschrieben, der nennt sich Juristenkiosk, dass die Erhebung bzw. das Einziehen dieser Steuerrückzahlung ja nicht Sache des Landes bzw. der Behörde in Hamburg sei, sondern ich solle mich da doch mal informieren und das sei Zuständigkeit des Bundes, vor allem bei dieser relevanten Steuer. Es geht ja hier um Kapitalertragssteuer, soweit ich das verstanden habe. Mhm. Kapitalertragssteuer gehört ja auch zu dem Bereich Einkommenssteuern. Werden mit dem Einkommensteuerbescheid dann natürlich auch verrechnet bzw. erstattet bzw. eingefordert. Und das ist dann natürlich Sache des jeweiligen zuständigen Finanzamtes, in dem Fall Hamburg. Weil Steuerprüfer können zwar feststellen, das und das müsst ihr zurückfordern, aber die können nicht selber eine Erhebung machen. Ich glaube, auf Bundesebene gibt es gar keine Erhebungsbehörden für Einkommensteuern.
Es gibt auf Bundesebene eine kleine Behörde, das sogenannte Bundeszentralamt für Steuern in Bonn. Das
hilft die eine Erhebungsstelle?
Und die erheben für, die, wenn du jetzt zum Beispiel nach Schweden ziehst und noch dein deutsches Konto hast und da dein deutsches Depot und da liegen 3 BMW-Aktien drauf und darauf kriegst du 30 Cent Dividende und deine Bank führt dann die Abgeltungssteuer automatisch ab, dann kannst du über das Bundeszentralamt für Steuern deine Angelegenheiten regeln. Also die kümmern sich um Ausländer, die aber trotzdem in Deutschland Steuern gezahlt haben.
Also wäre das so ein Fall?
Aber nicht um Warburg.
Ja, das wollte ich jetzt klar. Also mir war jetzt kein solcher Fall bekannt, in dem es um Kapitalertragssteuer in diesem Ausmaß geht, in dem es eine Erhebungsstelle auf Bundesebene gibt, die das alles regelt, wo das Finanzamt Hamburg völlig außen vor wäre.
Also bei Cum-Ex spielt das eine große Rolle tatsächlich, das Bundeszentralamt, weil halt viele ausländische Fonds und Investoren mitgemacht haben und sich auch Geld geholt haben. Aber das ist natürlich keine Entschuldigung für die Warburg, weil die Warburg sitzt in Hamburg und da sind die Hamburger zuständig.
Ja, also das ist jetzt meine konkrete Frage. Wäre in dem Fall tatsächlich das Finanzamt Hamburg zuständig, beziehungsweise hätten die tätig werden müssen auf Anfrage der Betriebsprüfer und aber auch der Staatsanwaltschaft? Die haben ja alle nachgefragt.
Genau, ich meine, die Hamburg, also zu dem ersten Teil, ja, also meines Erachtens nach sind die erstmal absolut zuständig und niemand sonst. Und dann haben die Hamburger sich halt auf den Stand zurückgezogen, wenn wir jetzt diesen Steuerbescheid der Bank aus 2009 ändern, anfechten, dann klagt die Warburg dagegen und dann tragen wir ein Risiko, dass wir irgendwann vor Gericht verlieren. Also sie haben schon recht, das wäre natürlich eine erstmal ein bisschen unsichere Sache gewesen. Aber auf der anderen Seite, all die anderen, die wir eben aufgezählt haben, waren ja quasi auf ihrer Seite und haben alle Argumente geliefert, warum letztendlich Hamburg das auch gewonnen hätte gewinnen können. So. Aber die Hamburger sagen halt, nee, das war uns zu unsicher. Und das ist halt letztendlich jetzt eine Frage, die auch vor Ort nochmal die Abgeordneten und alle politisch stellen müssen. Ja, was waren denn die konkreten Fakten jetzt? Und die sie aber bisher nicht rausgeben, weil sie eben sagen Steuergeheimnis. Was waren die konkreten Fakten? Warum habt ihr so entschieden?
Es gab ja noch einen zweiten Fall. Also 2016 war ja bloß eine Verjährung.
Richtig.
Im darauffolgenden Jahr 2017 drohte eine erneute Verjährung von Steuerrückzahlungsforderungen durch das Land Hamburg an die Warburg Bank. Und da gab es eine Anweisung von Bundesebene, vom Bundesfinanzamt, das nicht verjähren zu lassen. Also die haben sozusagen zweimal geschlafen.
Absolut, ja genau. Die wollten 2017 das Gleiche machen. Und da haben die Leute hier im Bundesfinanzministerium gesagt, so geht's nicht. Und haben, und das ist der bisher einzige Fall überhaupt bei Cum-Ex, wo sowas passiert ist, wo der Bund irgendeinem Land diese Anweisung geben musste, haben den Hamburgern gesagt, nee, ihr macht jetzt genau das, was ihr ein Jahr vorher nicht gemacht habt, ihr ändert den Steuerbescheid und fordert das Geld ein. Und so ist es dann auch gekommen.
Wie geht denn das überhaupt mit Föderalismus? Weil es sich vorhin auch beschwert wurde, der Bund kann doch gar nicht dem Land reinreden und da Anweisungen machen.
Genau, grundsätzlich nicht, aber es gibt so ein paar Ausnahmen, die habe ich als Nicht-Jurist jetzt auch nicht im Wortlaut parat, aber in gewissen Fällen kann der Bund halt sagen schon, hier halten wir, also es geht immer darum, dass in Deutschland die Steuergesetze zwar von den Ländern angewandt werden, aber die sollen ja überall ungefähr gleich angewandt werden. Und wenn der Bund dann sagt, hey, ihr macht hier was, das ist eigentlich gar nicht kompatibel mit dem, was anderswo passiert und wie es passieren soll, dann können sie halt trotzdem sozusagen eine Anweisung schreiben, dass die vor Ort dann eben so und so handeln müssen.
Ja, es gibt ja das Grundgesetz, darauf beruhen ja alle Bundesgesetze, auch die AO zum Beispiel, auch die Einkommenssteuergesetze und so weiter und so fort. Und im Grundgesetz heißt es ja Artikel 3, alles muss gleich behandelt werden und das bezieht sich auch auf Gesetze und du kannst auch als Steuerbehörde nicht in irgendeinem anderen Land bestimmte Sachen anders anwenden als deine Kollegen in zum Beispiel Bayern oder so, weil du dann gegen die Steuergerechtigkeit verstößt und bestimmte Bürgerinnen und Bürger bevorzugst gegenüber anderen und das funktioniert so nicht. Da klettern sie dir natürlich überall aufs Dach und das aus gutem Grund.
Genau, das ist ja so ein bisschen der Vorwurf gegenüber der Warburg, dass sie da, warum macht die Hamburger Politik und Verwaltung das überhaupt so? Weil sie eben so ein bisschen Standortpflege betreiben, weil die Bank gibt seit 220 Jahren da, die gehört da zum guten Ton. Dieser Olearius, der Chef, der ist bei der Elbphilharmonie und sonst wo in diversen Kulturgremien und spendet viel und so und ist eben an sich ein angesehener Banker, aber hat sich halt auch in diesen ganzen kriminellen Geschäften verwickelt. Und und jetzt gab es ja noch die Berichterstattung über die Spenden an die SPD.
Also an der Stelle möchte ich erstmal festhalten, es ist natürlich nichts bewiesen, dass es hier irgendwie dass es hier irgendwie politische Korruption oder so gibt. Bisher ist es für mich auf alle Fälle aber ein Fall von absoluter Schlamperei, was die Arbeit der jeweiligen zuständigen Behörde angeht. Und wenn du da als Finanzsenator den Hut auf hast, dann solltest du dafür die Verantwortung auch tragen, anstatt vor Fragen der Journalisten davonzurennen und dich hinter einem Steuergeheimnis zu verstecken. Weil es ist, ich weiß nicht, wie genau das geregelt ist, aber der Fall ist ja juristisch jetzt schon aufgegriffen. Das Steuergeheimnis musste ja dafür aufgehoben werden.
Aber eben nur vor Gericht bisher.
Ah, okay.
Also. Und klar, du hast völlig recht, das ist jetzt keine, natürlich ist jetzt nicht klar, dass da irgendwie Korruption im engeren Sinne, dass die Warburg jetzt da, hatte sich auch mit Scholz getroffen, als er Bürgermeister war, dass sie da irgendwie das Geld auf den
Tisch Johannes gelegt Karls. Haben.
Genau, und so läuft das ja auch nicht in der Praxis. Und natürlich gibt es da immer ganz unterschiedliche Gründe, aber das, was du sagst mit Schlamperei zum Beispiel, ist ja oft das, was man eher erwarten würde, dass so ein normaler Sachbearbeiter vielleicht mal Fehler macht. Aber hier war es ja, wie du auch schon geschildert hast, so, dass die unten eigentlich wollten und dann das in der Entscheidungskette nach oben gegangen ist und dann wurde sich aber eher dagegen entschieden. So, und jetzt können wir da auch nicht reingucken in die Behörde, aber das ist zumindest das, was auch nicht bestritten wurde.
Ich möchte das Thema Schlamperei nochmal aufgreifen, weil natürlich wirst du als normaler Sachbearbeiter dann für Fehler auch zur Rechenschaft gezogen. Und es ist ja nicht so, als ob es hier um 50 oder 100 Euro geht, um die du den Staat mal gebracht hast, sondern das sind 47 Millionen. Und da stellt man sich dann schon die Frage, ist das nicht mindestens grob fahrlässig, wie die wie die oberen Stellen der Finanzbehörde in Hamburg da gehandelt haben. Und inwieweit ist das ein guter Bürgermeister, der seine eigene Stadt um 47 Millionen bringt?
Klar.
Das ist jetzt natürlich eine politische Frage und ich weiß, einen Linken zu fragen, während noch Wahlkampf ist, ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, ich finde das einen absoluten Skandal.
Und es ist, ich meine, er hat ja recht zu sagen, abzuwägen, ist es das Prozessrisiko wert, jetzt gegen die Bank vorzugehen und so weiter. Aber in dem Fall scheinen eben auch für mich, nach dem, was man bisher weiß, jetzt alle Indizien so, dass es eigentlich Hamburg eine gute Chance gehabt hätte, das Geld wiederzubekommen. Und um nochmal einen kurzen Bogen zurückzuschlagen zu dem Gericht. Mittlerweile sagen sie auch in Hamburg, die SPD sagt ja, ja, ist ja schlimm, ist vielleicht schlecht, aber ist auch gar nicht so schlimm, weil das Gericht holt ja das Geld wieder. Hatten wir eben schon drüber gesprochen, die 278, da ist das auch alles mit drin. Hm. Das wussten aber natürlich damals die Leute in der Hamburger Finanzbehörde nicht. Also sich darauf jetzt zu berufen, ist auch ein bisschen
ist eine Ausrede. Ändert nichts daran, dass sie es steuerrechtlich haben verstreichen lassen. Das Gericht müsse das Geld nicht zurückholen, wenn sie selber korrekt agiert hätten.
Genau. Und dann wäre es auch schon längst in Hamburg wieder da und hätte ausgegeben werden können für Kitas, für Radwege. Für
goldenen Kanzler. Es gibt da einen schönen Taz-Artikel, ich glaube, ich stelle ihn in die Shownotes. Nochmal zurück zu dem Treffen zwischen, also das stört mich so generell immer ein bisschen. Es ist nicht direkt Korruption und die Warburg Bank hat tatsächlich an die verschiedensten Parteien in Hamburg gespendet, aber 45.500 Euro in 2017 an die SPD, 38.000 davon direkt an den Bezirksverband des finanzpolitischen Sprechers der SPD, Johannes Kahrs. Kauft man sich so Aufmerksamkeit von Politik und Politikern? Und inwieweit ist das noch irgendwie demokratisch rechtens? Also sollte man das nicht mal generell unterbinden? Olaf Scholz und Johannes Kahrs haben sich mit dem Olerius getroffen, als da schon längst die Staatsanwaltschaft ermittelt hat. Sollte man politisch nicht wenigstens über die Weitsicht verfügen, nicht mit ihnen zu reden, wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt? Rechtfertigen fast 50.000 Euro Spende, den unbedingt zu treffen?
Also ich glaube, meine persönliche Meinung ist, oder auch die Linke fordert ja, dass Unternehmen nicht an Parteien spenden sollten, weil dann immer die, die sehr viele Ressourcen haben, tendenziell Möglichkeiten haben, sich unter Umständen mehr Einfluss zu verschaffen. Ich glaube, du hast das sehr gut formuliert, als du gesagt hast, kauft man sich Aufmerksamkeit, weil man kauft sich, es gibt Länder, klar, da gibst du irgendwie Politikern Geld und dann machen die was Konkretes für dich. Ich glaube, in Deutschland läuft das natürlich nicht so einfach, aber klar ist auch, wenn ich weiß, dass, ich weiß nicht, über wie viel Finanzen die SPD Hamburg-Mitte als kleiner Kreisverband sonst verfügt, aber wenn ich weiß, dass ein großer Teil des Geldes, den ich habe, von Warburg oder auch anderen Unternehmen kommt, dann habe ich natürlich eine gewisse Sensibilität dafür, was die wollen. Und der Kahrs zum Beispiel wurde ja auch nur zitiert mit, ja, ich höre mich in Berlin mal um und schaue, was da los ist. Da ging es darum, dass das BMF gerade das Geld von der Warburg zurückgefordert hat.
Ja, das ist ja an sich nicht schlimm. Ich finde es halt fragwürdig, dass die Möglichkeit überhaupt besteht, dass sich jemand, der kriminell untersucht wird, und das macht eine Staatsanwaltschaft nun mal, sich mit einem hochrangigen Politiker treffen kann. Und Olaf Scholz auch. Der war ja zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht gerade ein Hinterbänkler.
Ja, absolut. Also ich finde auch aus Sicht von Olaf Scholz ist das politisch meines Erachtens nach auch skandalös, sich mit dieser Person da privat zu treffen. Und wenn da jetzt nicht zufällig das Tagebuch von dem Typen in den Ermittlungsakten aufgetaucht wäre, dann hätte das ja auch niemand mitbekommen. Ne? Ist ja nicht so, als wäre das jetzt ein formeller Termin gewesen, wo dann hinterher der Bürgermeister informiert, ich habe mich mit den Bankern dieser Stadt getroffen und wir haben über XY gesprochen und fertig. So, sondern die haben sich privat zu zweit getroffen und auch über die Ermittlungen gesprochen. So, und das finde ich auch, also das ist vom Grundsatz her, wie Politik läuft, diese Möglichkeit, seine eigenen Belange vorzubringen, die haben wir ja alle nicht. Die haben ja, die ganzen normalen Menschen haben die ja nicht. So, und die haben aber eben einzelne Leute mit Möglichkeiten dann auch da finanziell zu unterstützen, die haben die scheinbar schon.
Ist ja gerade das Thema Thüringen vor dem Hintergrund, dass die AfD hier das politische System immer wieder mal vorführt. Ich finde, es ist kontraproduktiv, wenn sowas dann halt auch in der Öffentlichkeit hochkommt. Nicht, dass es hochkommt an sich, weil ich finde, gut, Politiker sollten da Transparenz pflegen. Aber es unterwandert dann natürlich das Vertrauen ins politische System und ins Funktionieren der Demokratie. Weil wenn ein normaler Bürger hört, ach, der spendet 45.500 Euro an die SPD und kriegt dann Geheimtreffen mit dem Bürgermeister und dem Johannes Kahrs und hast du nicht gesehen und auf einmal wird das nicht mehr zurückgefordert, dann hast du ganz schnell eine Verschwörungstheorie, die dann heißt, Demokratie ist das hier nicht mehr. Und ich kann noch nicht mal entkräften, dass da nicht was dran ist im Kern.
Ja, voll. Ich meine, alles, was wir bisher gesagt haben, war ja die Quintessenz ist ja, wir kennen nicht alle Details, aber es riecht alles nicht so gut. Und wenn dann Leute die Schlussfolgerung ziehen.
Die Fischköpfe stinken ein
bisschen. Genau, stinkt vom Kopf, so sagt man ja auch. Ne? Und wenn dann die Leute die Schlussfolgerung ziehen, ist alles nur ein korrupter Haufen, die Politik, dann ist es natürlich schade, weil es auch Politiker gibt, die anders sind. Aber es ist auch nicht ganz unverständlich, wenn ständig sowas in der Presse steht. Und da finde ich, würde ich dir auch wieder voll recht geben. Also da sind dann auch Leute wie Scholz oder Kahrs oder so dann mitverantwortlich, wenn sie eben ständig diesen privilegierten Zugang so reichen Menschen gewähren.
Ja, und das hilft, wie gesagt, so Menschenfängern wie Bernd Höcke besonders. Die können dann sagen, ja, das System hier ist korrupt und ich will ein anderes System und dann hast du den Salat.
Ja.
Wir hatten am Anfang über Cum-Ex gesprochen. Mhm. Olaf Scholz ist ja jetzt schon eine Weile Finanzminister. Mhm. Er hat ja 2019 im November auch noch eine Taskforce ins Leben gerufen. Taskforce gegen Steuergestaltungsmodelle am Kapitalmarkt. Hat sich denn da mittlerweile irgendwas getan? Weißt du irgendwas?
Das ist auch eine super Frage. Ich weiß noch nichts Genaues. Wir haben aber vor 2 Wochen die gleiche Frage auch an die Bundesregierung geschickt und ich hoffe auf baldige Antwort. Also genau, der hatte das damals mit viel Tamtam angekündigt. Mhm. Dann gab es ja auch wieder so die Interpretation, ja, er ist jetzt in Konkurrenz mit Norbert Walter-Borjans und dem SPD-Vorsitz und der ist gut mit Steuergerechtigkeit und jetzt macht Olaf Scholz auch mal was. Tatsächlich war das auch schon länger geplant und ich glaube, das ist auch gut, weil da sind schon 50 Leute, glaube ich, eingeplant, um im Kern zu helfen, dass sowas wie Cum-Ex nicht nochmal passiert. Also die sollen quasi angucken, was handeln Leute komisch, was sieht komisch aus. Und so eine Art Frühwarnsystem sein. Ob es die jetzt schon gibt, ob die eingestellt wurden und ob die schon was gefunden haben, das wissen wir noch nicht. Das ist ja sozusagen nicht öffentlich, aber wir versuchen da im Parlament hier dran zu bleiben und dazu immer wieder neue Informationen auch rauszufinden.
Wann rechnet er da mit Antwort?
Ja, die müsste jetzt eigentlich in den nächsten Wochen kommen. Also Scholz kommt ja auch zu den Hamburger Geschehnissen selber nochmal hier in den Finanzausschuss, um sich den Abgeordneten den Fragen zu. Das ist am 4. März. Und wenn es bis dahin noch keine Antwort auch dazu gibt, dann ist es immer eine gute Gelegenheit, da auch nochmal nachzuhaken.
Sehr gut. Würdest du mich da auf dem Laufenden halten, dann würde ich dich sozusagen spontan anrufen und wir können darüber reden. Weil das interessiert mich wirklich.
Können wir gerne
was
machen.
Was denn da dann Sache ist. Weil so ein Frühwarnsystem von Experten im eigenen Haus ist vielleicht gar nicht so schlecht. Man muss dann aber auch auf sie hören.
Eben, genau, das haben wir ja auch gehört. Also das hat es so noch nicht gegeben, aber es hat genug Warner gegeben immer. Mhm. Und letztlich war es dann die Frage eben, ob da denen zugehört wird, genau.
Ich hatte ja Anke am Montag sozusagen im Podcast und sie hatte eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt bezüglich IT-Sicherheit und wie es denn da so mit dem Personalstand aussieht. Eine ähnliche Frage hattet ihr auch gemacht, also das Büro von De Masio. Mhm. Bezüglich dem Personalstand in den Finanzbehörden in Deutschland und der Entwicklung von 2009 bis 2018. Mhm. Und da habe ich gesehen, von 2009 bis 2018 hat sich die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Finanzbehörden erstmal verringert. Und zwar erheblich, also mittlerweile unter 100.000. Beim BZST ist es aber leicht angestiegen. Also das ist erstmal gute Nachricht, weil im BZST arbeiten ja unter anderem auch so Großbetriebsprüfer. Und das ist immer gut, um zum Beispiel solche Sachen wie Cum-Ex aufzudecken, aber auch um Steuervermeidung generell zu bekämpfen, beziehungsweise Steuerhinterziehung.
Ja.
Aber dann gab es ja noch die zweite Frage von euch. Wie sieht es denn jetzt mit der Besetzung dieser Stellen aus? Sind denn alle 97.636 Stellen bundesweit besetzt und sind denn alle 1.743,8 Stellen im BZST besetzt? Kam raus,
dass es eben viele gibt, die unbesetzt sind. Was du gerade meintest, insgesamt zu den Stellen, das ist natürlich auch die Frage, wir haben Steuergesetze, aber auf wen werden die eigentlich angewandt? Ja. Und das stimmt, bei diesem Bundeszentralamt, was du jetzt auch nochmal gerade erwähnt hast, da arbeiten mittlerweile mehr Menschen. Aber das heißt eben auch nicht, dass alle großen Unternehmen wirklich regelmäßig intensiv geprüft werden. So, das ist auch nochmal neben Cum-Ex ein ganzer großer Komplex, wo halt auch die einzelnen Bundesländer teilweise eine unrühmliche Rolle haben, weil jeder möchte, dass die Unternehmen bei sich angesiedelt sind und dann wird im Zweifelsfall nicht so genau hingeschaut.
Wie hoch ist denn die Prüfungsquote? Erzähl mal den Hörerinnen und Hörern, wie viele Unternehmen es so gibt und wie hoch die Prüfquote ist, weil ich weiß es ja.
Du hast die Anfrage jetzt auch nochmal vorliegen. Ich habe es jetzt gar nicht mehr
so genau. Ja, ich wusste es aber auch schon aus Ausbildungszeiten.
Also, ah ja, sehr gut.
Ich war ja mal zum Durchlauf in der BP-Stelle. Also.
Dann hilf du mir. Die Großunternehmen müssen eigentlich jedes Jahr geprüft werden, richtig?
Theoretisch, ja.
Genau. Aber?
Personalstand.
Ja.
Wo soll man die Leute denn bitte herzaubern?
Genau, das ist halt ein Problem. Also bei diesem sinkenden Personalstand, auch bei den Finanzämtern vor Ort, spielt natürlich auch viel eine Rolle, dass die Kommunen einfach insgesamt nicht so genug Geld haben. Und wenn sie nicht genug Geld fürs Schwimmbad haben, haben sie oft auch nicht genug Geld fürs Personal. Und obwohl eigentlich Leute im Finanzamt oft Mehreinnahmen bringen, ist dann da halt auch der Personalstand zurückgegangen. Aber gerade bei diesen Spezialisten, bei dem Bundeszentralamt ist eben auch das Problem, die richtigen Leute zu finden. Wobei da kann man natürlich dann auch wieder argumentieren, ähnlich wie bei der Anfrage von Anke zur IT-Sicherheit, dann muss eben auch die Verwaltung mal sozusagen moderner werden, muss den Leuten interessante Arbeitsplätze irgendwie bieten, ein bisschen dieses verstaubte Image ablegen und muss auch anständig bezahlen. Die werden sicher nicht schlecht bezahlt, aber
Nein, also die BP-Prüfer werden schon am besten im ganzen Amt bezahlt, also für die Stelle, die sie dann ausüben. Aber ich möchte nochmal erwähnen, das BZST an sich hat von 2009 bis 2018 an Zahl Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer von 136 auf 465 erhöht. Aber das sind 465 Betriebsprüfer für das ganze Bundesgebiet. Also da kannst du jetzt auch keine großen Schritte dir vorstellen.
Nee, genau. Und die Bundesländer haben ja ein paar tausend Betriebsprüfer, aber es gibt eben, wie du eben gefragt hattest, auch ein paar Millionen Unternehmen. So. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, mit einmal kurz durchlaufen durch das Büro mit den Aktenordnern hat man ja auch noch nicht geprüft. Und da braucht man vielleicht auch ein paar Kollegen, die da mit einem sitzen und sich die Sachen halt genauer angucken. Insofern in der Realität ist auch das, was wir so mitkriegen, dass eigentlich die Prüfquoten bei vielen Betrieben viel zu selten sind. Und das ist eben die Krux mit den Steuern. Also keiner zahlt sie gerne, aber das System funktioniert nur, wenn wir sie alle zahlen. Und dementsprechend braucht man eben auch Leute, die das nachhalten. Es gab ja immer diese Zahl in der Zeitung, dass eigentlich jeder zusätzliche Prüfer würde 1,5 Millionen Euro dem Staat pro Jahr an Zusatzeinnahmen bringen. So, und dann verdient er noch, lass ihn ein gutes Gehalt verdienen, aber dann ist es immer noch ein satter Gewinn.
Das heißt, also wenn er 60.000 verdient, dann,
genau, so,
und dann ist es trotzdem ein Mehrfaches von dem, was er kostet.
Eben. Und dann ist immer noch viel übrig. Und da fragt man sich dann eben auch, warum da nicht stärker investiert wird.
Ich wollte ja mal darauf eingehen, also das steuerliche Mehrergebnis der BP insgesamt in 2018 waren wirklich für alle Steuerarten, also das ist jetzt insgesamt, auch für alle Betriebsarten, 13.876.818.526. Also über 13 Milliarden mehr Einnahmen an Steuern durch die Betriebsprüfung bundesweit. Also auch auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene. Und zu dem, was Betriebsprüfer so leisten müssen. Es gibt ja auch so Konzernzusammenhänge. Also da gibt es große Konzerne mit verschiedenen Betrieben. Die müssen alle dann einzeln geprüft werden. Da gibt es Anfragen an andere Finanzämter. Könnt ihr euch die mal angucken? Es gibt Betriebe, da sitzt das ganze Jahr ein Betriebsprüfer drin. Die haben da ihr eigenes Büro und gehen da praktisch nicht weg. Also der ist dann auch für diesen Betrieb gebunden. Und in dem Sinne halte ich gerade 465 für viel, viel zu wenig. Und die Sache ist auch, es wird auf Bundesebene, also fürs BZST direkt ausgebildet. Auch in Brandenburg hatte ich solche speziellen Fälle. Die werden dann aber auch nur in den Bund übernommen, wenn sie eine bestimmte Punktzahl erreichen. Also 8 Punkte musst du mindestens haben. Das heißt, die 8 Punkte nicht erreichen, die gehen dir dann auch verloren.
Ja, genau, also würde ich dir völlig recht geben. Also gerade für diese Unternehmen, die in verschiedenen Bundesländern agieren, wie ja eigentlich alle großen Unternehmen, die sind ja dann, klar, kleine Klitschen, die sind dann vielleicht nur in Potsdam oder nur in Hamburg oder wo aktiv, aber die großen Unternehmen, die sind ja, und die haben ja nicht nur diese Größe im Raum, sondern die haben ja auch die finanziellen Möglichkeiten dann oft, um sich eben gute Berater und so zu organisieren. Genau, die halt, die auch dann so diese Steueroptimierung betreiben, dass sie unter Umständen eben weniger zahlen. So, und da hast du völlig recht, da müssen es viel mehr Leute auch bei dem Bundesamt geben, die da genauer hingucken. Ja.
Auch schlimm ist, dass zum Beispiel manche Unternehmen zu den Behörden dann kommen, wo die Finanzwirte ausgebildet werden für den Staat und die ganz Guten sozusagen freikaufen. Also wer eine bestimmte Punktzahl hat, gucken sie sich vorher an. Du musst ja 25.000 Euro sozusagen als Ausbildungskosten abarbeiten. Innerhalb 5 Jahre bist du ja gebunden als Beamtin oder Beamtwehr. Willst du früher raus, musst du das Geld bezahlen. Und 25.000 hast du ja als Azubi nicht so gerade auf der Hand. Es gibt aber Fälle, da kaufen die Firmen einen sozusagen raus und dann bist du Steuerberater und Betriebsprüfer und dann holla die Waldfee. Die brauchst du aber eigentlich im Bund dann tatsächlich, die guten Leute.
Ja, total. Ich meine, das ist ein großes Problem, dass eben das Geld halt so, die finanziellen Ressourcen sind so groß eben auf der Seite der Firmen und gerade auch dieser Beratungsgesellschaften, die dann bei der Steuerplanung helfen. Ja, die haben im Grunde genommen dann einfach unbegrenzt Möglichkeiten, Expertinnen einzustellen. Und auch wenn es dann vor Gericht geht, dann haben die ja oft dann das große Anwaltsteam und dann muss erstmal das Finanzamt noch gucken, wie sie neben dem normalen Betrieb dann da auch noch die Prozesse ausfechten.
Ja, da kann ich Hamburg schon fast verstehen, weil du tatsächlich als Finanzamt vor Gericht fast immer verlierst. Du gehst da total unter gegen solche Anwaltsfirmen.
Klar, im Hamburger Fall war es natürlich nicht nur das eine Finanzamt, sondern sie hatten alles, was du eben auch schon aufgezählt hattest, also von Staatsanwaltschaft und so dabei. Aber eben, das ist ein Riesenproblem. Also weil natürlich dadurch wird die Finanzverwaltung grundsätzlich nicht so viele Risiken eingehen. Die werden halt sagen, so, wir fordern jetzt mal ein bisschen was noch hier nach. Irgendwie, das ist uns zu viel, hast du ja auch gesagt, 13 Milliarden im Jahr. Waren übrigens auch schon mal über 20.
Ja klar, du gehst als Behörde auf Nummer sicher, weil sonst bleibst du auf den Kosten sitzen und dann meldet sich der Finanzminister bei dir und fragt, warum bist denn hier das Risiko eingegangen, hättest doch wissen müssen, dass du den Fall verlierst. Und das will dann natürlich auch dein Vorsteher nicht unbedingt erklären.
Klar, kann aber halt auch nicht die Lösung für uns sein, dass man sagt, sozusagen die einen haben die guten Anwälte und die anderen wenden die Gesetze an.
Was wäre denn die Lösung?
Naja, die Lösung ist halt hier, denke ich, einfach, also A, auf Ebene von Gesetzen ist jetzt bei Cum-Ex zum Beispiel klar, das ist also mittlerweile auch praktisch und so weiter, das ist illegal. Da geht es jetzt eher darum, dass der Staat eben das nicht mal zulässt, dass das nochmal passiert, und sonst Justiz, haben wir ja schon drüber gesprochen. Auf der Ebene der Finanzämter denke ich erstmal, also haben wir dieses Grundproblem, dass wir, wenn wir eine funktionierende, gute Gesellschaft wollen, dann muss man halt für so Aufgaben auch Geld in die Hand nehmen. Und dann muss halt den Leuten auch klar sein. Ich meine, der Punkt ist ja, der Staat muss ja nicht alle Gerichtsverfahren gewinnen. Der muss eins gewinnen und die Leute müssen checken, mit Finanzamt XY ist nicht zu spaßen. Die machen einfach die Regeln und fertig. Jeder muss irgendwie mitspielen und dann sinkt ja auch der Anreiz bei allen anderen, dann noch irgendwelche Tricks anzuwenden. So, ne? Das gibt es ja auch, diese Steuersparmodelle von Unternehmen, die sind ja auch deswegen so verbreitet, weil quasi mehr oder weniger alle das machen. So, und da denke ich, muss man einfach in einzelnen Fällen, so wie bei Cum-Ex jetzt dieses eine Gericht, wo du den Richter zitiert hast, sagt, wir greifen jetzt mal hart durch. Und dann auf einmal die Bank direkt gesagt hat, oh ja, wo können wir denn was zurückzahlen? So wird es halt auch bei anderen Sachen, denke ich, laufen, wenn man halt im Einzelfall hart durchgreift und dadurch halt viel mehr Respekt auch vor dem Gesetz erzeugt. Und genau, dann gibt es klar, gibt es noch ein paar andere gesetzliche Sachen, die man halt machen könnte, weil das mit den Unternehmen, wenn es dann auch über Deutschland hinausgeht und was weiß ich, Unternehmen wie Google oder so, um da an das Geld ranzukommen, da reichen jetzt auch nicht nur mehr Betriebsprüfer. Das liegt einfach auch an den internationalen Steuerregeln. Aber im Kern kann man da, glaube ich, in Deutschland selber auch schon viel machen. Also das hängt ja auch von politischer Unterstützung dieser Betriebsprüfer ab. Ne? Also die ist manchmal gegeben, manchmal nicht.
Manchmal werden Betriebsprüfer für bescheuert und bekloppt erklärt.
Genau, in Hessen haben die Leute zu genau hingeguckt, damals bei der Commerzbank, glaube ich, war es. Und dann wurden ihnen die Gutachten ausgestellt, sie seien irgendwie psychisch labil und nicht mehr dienstfähig. Mhm. Und dann, die haben jetzt 10 Jahre selber vor Gericht geklagt und letztlich gewonnen. Aber das hilft ihnen nicht mehr viel, ja, weil sie dann eben 15 Jahre vorher aus ihrem Beruf gedrängt wurden, weil sie ihn gut gemacht haben.
Ich mache jetzt mal einen Vorschlag und du sagst ja. Also bessere finanzielle Bezahlung so generell, auch für Beamte. Wir verdienen nicht wenig, aber trotzdem. Auf alle Fälle mehr und besser ausgebildetes Personal, auch für die Finanzbehörden. Und dann ein bisschen mehr Rückgrat. Klingt auf den gut. Oberen Ebenen. Ja, sagte ich mir. Ich danke dir recht herzlich, dass du im Podcast warst. Hast du noch eine Botschaft an meine Hörerinnen und Hörer?
Habe ich mir keine überlegt, aber ich würde sagen, cool, dass ihr zuhört, dass ihr euch mit so Sachen Steuern, die manchmal super trocken klingen, beschäftigt, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, weil es ist sau wichtig, dass irgendwie, wenn wir in der Gesellschaft vorankommen wollen, dass alle sich auch an die Regeln halten, dass wir nicht das Einzelnen durchgehen lassen, so krasse Abzocke zu machen, wie das bei Cum-Ex war. Und jeder, der sich da empört, ein bisschen drüber liest und mit Freunden drüber spricht, ist schon viel wert, damit es nicht nochmal passiert und wir das nicht tolerieren.
Super, danke. Ja, wie gesagt, die Regeln gelten halt für alle. Für Oma Erna an der Kasse und für Herrn Maschmeyer irgendwo mit seinen 50 Millionen. Die Regeln gelten für alle und müssen für alle gleich angewandt werden. Okay, herzlichen Dank und wir hören uns. Bis bald.
Alles klar, Jenny. Mach's gut. Ciao.
An dieser Stelle zum Abschluss. Vergebung, Anne aus Frankfurt. Ich hatte dir ja angekündigt, heute geht es hier um die AWO und den AWO-Skandal in Frankfurt und Umgebung. Ich habe dazu auch ein sehr gutes Gespräch geführt mit jemandem von der FDP, der sich damit beschäftigt, sowohl im Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt als auch im Hessischen Landtag. Leider, leider, leider bin ich jetzt schon wieder bei 2,5 Stunden angekommen und schaffe es heute nicht mehr, das irgendwo hier dazwischen zu quetschen, und das möchte ich auch nicht, weil das für mich auch so ein Beispiel ist für: Da ist jede Menge schiefgelaufen auf verschiedenen Ebenen. Jetzt muss das aufgearbeitet werden. Dafür sind Kommunalvertretungen, Stadtverordnetenparlamente auch da. Da muss man hinterher sein. Da muss man die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und da muss man für die Zukunft auch gegen gewappnet sein. Gleichzeitig ist das kein strukturelles Problem der AWO an sich, sondern hier sind verschiedene ungute Sachen aufeinander getroffen. Auf der einen Seite eine überforderte Stadt, gleichzeitig strukturelle Verbindungen zwischen mehreren Personen auf verschiedenen politischen Ebenen und eine Reihe von sehr skrupellosen, gierigen Menschen, die die Notlage anderer ausnutzen, unter dem Label ehrenamtlicher sozialer Aktivitäten. Ja. Das heißt nicht, dass die AWO an sich schlecht ist. Ich finde das eine sehr gute Sache. Und gerade deswegen ist es wichtig, sowas aufzuarbeiten, damit in Zukunft es nicht ausgenutzt werden kann, um die AWO irgendwie schlecht zu machen. Und ich hatte Anne versprochen, dass das heute Thema ist. Leider, leider, leider Gottes, wie gesagt, 2,5 Stunden schon wieder. Und ich möchte heute nicht über 3 Stunden kommen. Alleine dieses Thema Cum-Ex in Hamburg ist schon schlimm genug für mich. Und ich finde, Stefans Interview dazu ist entsprechend informativ und wichtig. Und da sollte man einiges draus mitnehmen. Deswegen nächste Woche AWO mit Fokus darauf. Ich werde versuchen, pro Woche maximal eine Stunde Interview oder Gespräch mit jemandem. Also entweder habe ich Folgen, wo ich längere Monologe habe mit entsprechenden Audioclips oder wo ich Monologe habe und dann einen Gesprächspartner, sodass ich da im Bereich 2-3 Stunden auch mal ankomme. Das ist in Ordnung, aber mehr auch nicht. Ich muss, wie gesagt, auf meine Zeit aufpassen. Und ich will auch die Hörerinnen und Hörer nicht überfordern, weil einige halt auch sehr schon hinterherhinken und das ist dann auch nicht gut. Ich möchte auch nicht einfach so ein Thema, von dem ich finde, es ist wichtig, irgendwie hinten anpappen. Das wäre beim Thema AWO auch nicht richtig. Das fühlt sich für mich nicht richtig an und ich möchte in dem Fall dann den Podcast so gestalten, wie ich will. Und das heißt, extra Folge zur AWO. Aber ich denke, Anne hat auch Verständnis für. Und ist, glaube ich, mit der Hamburg- und Cum-Ex-Folge auch sehr zufrieden. Kannst dich ja zurückmelden und mir sagen, was du davon hältst. Das ist jetzt auch ein Test an Anne, ob sie das jetzt sich anhört. Obwohl ich sehr überzeugt bin, dass sie das tut. Ja, und sonst an dieser Stelle, ihr wisst ja, unterstützen geht immer. Finanziell Amazon-Wunschliste. Und ja. Ich bin hinterher bei Polygy, da mein Monatsbudget zu erhöhen, damit ich nicht immer mir Gedanken machen muss. Nächste Woche wird so und so mein Konto wieder auf Null geschaltet. Also der Monat ist sozusagen rum und dann kriege ich neue Minuten. Und dann fange ich Anfang des Monats wieder an mit volle Pulle. Und am Ende des Monats kratze ich alles zusammen, was noch irgendwie geht. So ist das immer. Unterstützung geht natürlich auch, indem ihr den Podcast nett bewertet bei iTunes, eine Rezension schreibt oder ihm weiterempfehlt, wie einer meiner Hörer, der ist, glaube ich, Soziologielehrer. Der hat mir jedenfalls Vertrauensfrage geschickt. Ein wunderbares Buch, noch nicht dazu gekommen, es zu lesen. Ich hatte auch den Autor schon angefragt, leider hat er keine Zeit momentan. Aber ich bin dran. Was ich sagen wollte ist, macht es so wie der Soziologielehrer. Der empfiehlt den Podcast einfach. Unterstützung geht auf so viele Art und Weisen, meine Lieben. Und ja, ich bin hier permanent dabei, den Content zu verbessern, was den Inhalt angeht, was Gesprächspartner angeht. Gleichzeitig liefern mir ja die anderen Parteien deutschlandweit jede Menge Content. Es wird nie langweilig. Und wenn jetzt die CDU die SPD nachmacht, nun ja, dann machen wir diesen Zirkus halt nochmal mit. Es wird jedenfalls lustig dann im Podcast. Und ihr habt was zum Lachen, zum Weinen und zum Verzweifeln. Genau wie ich. Leidet einfach mit mir mit, was die Entwicklung des Parteiensystems in Deutschland angeht. Spektakulär furchtbar. Das nehme ich jetzt ganz stark an, dass das so wird. Nichtsdestotrotz, contenttechnisch. Wie gesagt, versuche ich hier eine entsprechende Entwicklung auch zu machen bezüglich der Stundenzahl und zu versuchen, doch dann hin und wieder mal unter 3 Stunden zu landen. Auch euch zuliebe, ja? Damit ihr das, naja, damit ihr euer Haus nicht spiegelglatt putzen müsst, während ihr den Podcast hört, sondern auch zwischendurch mal aufhören könnt. Und sonst, ihr wisst, wie es läuft. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Start in die Woche, in den Montag. Wir hören uns. Bis bald.